Die ganzen Leute ohne Freunde, die da in ihren dunklen Löchern und Kellern sitzen, können sich jetzt leider online vernetzen und die Welt mit ihrem Frust, ihrem Hass und ihrer Hetze fluten.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kletterer, Ex-FC-Präsident und Hatefluencer-Anwalt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Ich glaube, mit dem Titel habe ich euch so ein bisschen gekriegt, ne? Ja, dachte ich mir. Mein heutiger Gast ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin, Kletterer, Basketballer, Wakeboarder, Segler, Downhiller, Biker. Und er war sogar mal Interimspräsident des ersten FC Köln. Ganz nebenbei arbeitet er auch noch. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und das Persönlichkeitsrecht wird seiner Auffassung nach durch das Internet und die sozialen Medien, die er ab und zu gern auch mal als asoziale Medien bezeichnet, vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und welche Herausforderungen das sind, weiß Stefan Müller-Römer nicht erst seit Schur Joka und dem Hatefluencer-Fall. Lieber Stefan, ich freue mich total, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Danke für die Einladung, freue ich mich auch, bin ganz gespannt.
Ich auch, vor allem bin ich super gespannt auf deinen Motorradtrip nach St. Petersburg, da will ich alles drüber erfahren. Aber natürlich steigen wir ein mit juristischen Themen. Also wie immer mit jedem Gast, warum hast du Jura studiert, Stefan?
Naja, wenn ich ehrlich bin, schon weil mein Vater schon Anwalt war. Und ich hatte, glaube ich, damals noch überlegt, ob ich nicht doch lieber Fotograf werden will oder Architekt. Das waren auch die beiden Dinge, die so zur Auswahl standen. Aber da fehlte mir dann so ein bisschen letztlich doch der Bezug dazu. Und beim Fotografen habe ich mir gedacht, das könnte doch etwas brotlos werden. Und dann habe ich die ganz konservative Variante gewählt, die natürlich auch mein Vater sehr geschätzt hat, dass der Junge jetzt auch mal Jura studiert. Und fand das dann auch von Anfang an eigentlich echt ganz cool und passt auch ganz gut zu meiner Persönlichkeit.
Aus dem Jungen wird doch was Vernünftiges. Das ist so ja
ungefähr,
meistens so.
Genau.
Ja, ja. Also meistens die Reaktion.
Die größte Sorge der Eltern, ne?
Ja. Hattest du im Studium oder im Referendariat schon irgendwie grob eine Ahnung, wo du hin willst? Weil Jura gibt's ja ganz viele Möglichkeiten.
Das war relativ klar. Wenn, dann Anwalt. Also A, weil es mein Vater war und B, weil ich natürlich auch ganz schnell mitbekommen habe, dass diese verstaubten Betriebe bei Gericht überhaupt nicht meins wären. Und weil immer klar war, dass ich jemand bin, der sich schwer unterordnen kann. Das heißt, ich akzeptiere nur dann Leute, wenn ich denen wirklich zubillige, dass was drauf haben. Also ich wäre auch kein guter Angestellter in irgendeinem Unternehmen geworden, weil ich immer Unterordnungsprobleme hätte, wenn da irgendwie ein Vorgesetzter wäre, von dem ich glaube, dass er mir nicht das Wasser reichen kann oder sollte. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn dann schon Rechtsanwalt, das passt schon ganz gut.
Ja, dann wäre wahrscheinlich öffentlicher Dienst nicht so ganz das Richtige für dich.
Gar nicht. Gar nicht.
Wenn man dich heute kennt, würde man das auch sowieso sofort unterschreiben, aber man entwickelt sich ja erst dahin. Hast du im Referendariat, wenn klar war, Anwalt, dann nach bestimmten Kriterien deine Stationen ausgesucht? Hast du ein bisschen rumgetestet? Weil ich versuche immer so Tipps einzusammeln für meine Lauscherinnen und Lauscher, die noch im Referendariat sind oder drauf zusteuern.
Ja, habe ich ein bisschen gemacht, wobei ich auch gleichzeitig ehrlich zugeben muss, dass während der Ausbildung der Fokus bei mir eher noch auf Urlaub, Motorradtouren und Party machen lag. Und ich sozusagen nur darauf geachtet habe, dass dann schon, dass ich die Prüfungen alle ordentlich bestehe, ne, und das ganze Ding auch durchkriege. Also ich war schon immer ein sehr effektiver Mensch. Also wenn ich was anfange, dann muss es auch zu Ende gebracht werden, dann muss es auch klappen. Und insoweit muss man sich im Griff haben. Aber ansonsten wollte ich natürlich im Wesentlichen Spaß haben im Leben. Und da ich so viele verschiedene Dinge mache, habe ich das dann auch gehabt. Aber ich bin zum Beispiel mal zum Strafverteidiger gegangen, weil ich da auch einen kannte. Und die Jungs fand ich natürlich ganz cool. Also Strafverteidiger ist ja wirklich mal eine ganz andere Klientel von Rechtsanwälten. Und da kannte ich auch einen wirklich coolen. bei dem ich dann da auch die Anwaltsstation gemacht habe. Das war schon sehr interessant. Ich habe dann nur nachher entschieden, dass es mir nicht wahrscheinlich genug erschien, dass ich im Strafrecht hinreichend interessante Mandate bekomme. Und ich wollte nicht irgendwie jetzt nur BTMer machen, also Betäubungsmittelkonsumenten und weiß ich nicht, fahrlässige Körperverletzung beim Verkehrsunfall. Das war jetzt bei dem nicht so, den ich da hatte, aber der war natürlich auch schon seit 30 Jahren im Geschäft, ne? Der hatte spannende Fälle. Ja. Mir war schon klar, das hat man dann in der Station auch gemerkt, also du musst da schon ein gewisses Image dir erworben haben. Dann kommen die Leute auch mit ihren interessanten Fällen zu dir. Und dann habe ich mich gefragt, was soll ich da jetzt als junger Anwalt machen? Ich bin ja quasi noch nicht mal Anwalt. Wie will ich mir denn ein Image erwerben? Das heißt, ich werde wahrscheinlich strafrechtlich dann die ganz harte Tour machen müssen und dann die ganzen kleinen Mistmandate bearbeiten müssen, ewig lange. Das hat mich dann nicht so sehr gereizt. Und gleichzeitig fand ich eben auch Medienrecht immer spannend, weil die gesamten Medien mich immer interessiert haben. Und der Markt ging dann auch im gleichen Moment so richtig ab. Dann veröffentlichten da die ersten Anwaltskollegen plötzlich Bücher zu Internetrecht. Da gab es dann was und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich auch super. Film, Fernsehen, Internet, alles Bombe. Und dann habe ich mir damals ratzfatz die medienrechtsanwälte.de-Domain gesichert. Die war nämlich noch frei. Und habe ich dann da tatsächlich als selbstständiger Anwalt angefangen, habe mich dann mit zwei Studienkollegen zusammengetan und wir haben dann erstmal eine ganz klassische GbR sogar in dem Fall aufgemacht. Und das hat dann aber nicht so richtig lange gehalten, weil der eine wollte irgendwie noch mehr Party machen als ich und war dann eigentlich quasi nie im Büro. Und mir fehlte da so ein bisschen der Ernst bei der Sache, weil es war galt ja auch zivilrechtlich. Musstest du natürlich ja irgendwie mal marketingmäßig etwas unternehmen, um auch Mandate zu bekommen. Und da hatte ich dann schon ein paar ganz gute Ideen und wollte die umsetzen. Und der machte da nicht so richtig mit. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, lass mal stecken. Und mit der Kollegin, die noch dabei war, habe ich dann, glaube ich, 2 Jahre zusammengearbeitet. Dann wurde das aber auch ein bisschen schwierig, weil auch die, wie soll man sagen, die Anteile an der Marketingarbeit lagen etwas zu sehr bei mir. Und dann habe ich gesagt, dass ich das dann doch auch alleine machen kann. Dann war ich eine Zeit lang alleine. Das lief auch super. Und dann kam nochmal ein alter Studienkollege des Wegs auf der Straße, mit dem ich aber im Studium eigentlich nie was zu tun hatte. Und dann haben wir uns nett unterhalten und der war auch so ein bisschen im Bereich Medien unterwegs. Und dann haben wir relativ schnell entschieden, ja, lass uns doch mal hier die Sachen zusammenschmeißen, wir machen das jetzt. Und dann sind wir da auch umgezogen, neue Räumlichkeiten, haben jetzt da echt ganz Räumlichkeiten, in denen ich heute dann auch noch sitze und haben dann da auch jetzt, ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, 15 Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Dann haben sich da auch so ein paar andere Wege ergeben und deswegen heißt der Laden jetzt dann nur noch Müller-Rönner Rechtsanwälte und mit eben einem angestellten Anwalt und noch ein paar weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitern und nicht staatsexaminierten Juristen.
Wir haben ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch kurz davor stehen, sich zu entscheiden, was mache ich zum Berufseinstieg. Du hast dich entschieden, klassisch GbR. Kannst du dich noch erinnern, was so deine Beweggründe waren? Warum nicht in der Anstellung gehen? Du hast vorhin schon gesagt, öffentlicher Dienst geht gar nicht, Hierarchie und so. Glaubst du, das wäre in der Kanzlei, in der Anstellung auch so gewesen? War es dir wichtig, von Anfang an so dein eigenes Ding zu machen, selbstständig zu sein?
Ja, letzteres ist richtig. Das war mir schon wichtig. Das ist auch gar nicht so ein Punkt, wo ich so lange drüber nachgedacht habe, sondern ich hatte mich ja entschieden, die Option meines Vaters, seine Kanzlei zu übernehmen, die allerdings hoch spezialisiert war im Bereich Arzneimittelrecht, also ein wirkliches Außenseitergebiet, das aber natürlich extrem gute Verdienstmöglichkeiten geboten hätte. Das habe ich ausgeschlagen, weil ich es mir tatsächlich wirklich gerne selber beweisen wollte, dass ich das selber hinkriege. Bin auch von meinen Eltern einfach insgesamt so erzogen worden, dass ich eigentlich vor gar keiner Herausforderung Angst habe, sondern jede Herausforderung annehme. Und insofern dachte ich mir, nee, das machst du dann jetzt mal schön alleine, fängst du bei Null an, das kriegst du schon hin. Und dann Medienrecht gab es jetzt zu dem Zeitpunkt in Köln eigentlich noch, außer vielleicht Großkanzleien, die das schon bearbeitet haben, gab es 1998 eigentlich jetzt nicht irgendwie Kanzleien, wo man sich sinnvoll hätte bewerben können. Und wie gesagt, ich dachte mir auch, hey, das kriegst du auch alleine hin. So viel größer sind die anderen, die es jetzt hier gibt, auch nicht. Das machst du jetzt einfach. Und dann wollte ich es aber nicht alleine machen. Das war mir klar. Das fand ich so ein bisschen auch eine traurige Veranstaltung, wenn man als Anwalt sich da selbstständig macht und da sitzt man alleine in irgendwelchen Räumlichkeiten, ob es nun ein, zwei oder drei Zimmer sind. Aber das ist ja dann eine ganz einsame Veranstaltung. Und da ich ein eher sehr geselliger Typ bin, dachte ich mir, nee, da holst du jetzt mal welche. Und wirtschaftlich ist das natürlich auch die viel bessere Variante, wenn du die alle Kosten durch drei teilst. Und Kosten sind am Anfang ja das, wo du als Unternehmer tatsächlich drauf achten musst unbedingt. Die musst du im Griff haben. Und dementsprechend haben wir da auch ganz bescheiden angefangen. Also die Büromöbel hatte ich von meinem Patenonkel, der in einem großen Unternehmen arbeitete und die öfter was abgaben. Ne? Der sagte, komm vorbei, Jung, ne? Kannst dir alles abholen. Hier Tische, Schränke, haben wir alles. Und insofern habe ich da ganz bescheiden angefangen. Habe die Räume, die waren cool in Köln, direkt im Zentrum auch. Und haben die Räume schön renoviert, das auch alles ordentlich gemacht und dann das ordentlich eingerichtet. Und dann, zack, ging's los. Auch erstmal ohne Sekretärin natürlich, weil auch das ist ja, oder ohne Sekretariat, und selbst kann ja auch männlich sein, so wie es heute bei mir ist. Aber auch das ist ja ein extremer Kostenfaktor, den du am Anfang, wenn du wirklich 0,0 Mandate hast, nicht so ganz einfach stemmen kannst. Also das ist heute, glaube ich, sogar einfacher noch als früher, weil du heute eben die ganzen Softwaremöglichkeiten hast, weswegen ja auch viele Kollegen quasi ihr Sekretariat schon wieder abgeschafft haben.
Ja, du kannst ja heute sogar wirklich den Weg gehen, Rentrefer. Also du kannst wirklich punktuell genau für das, was du brauchst, von extern jemanden zubuchen, die schalten sich dann in deine Kanzleisoftware ein. Das ist heute alles ein bisschen einfacher. Aber hast du dann so ganz klassisch mit Businessplan und allem Pipapo?
Nein, nicht ganz klassisch. Dann auch eher klassisch unternehmerisch. Einfach gesagt, das mache ich jetzt und das werde ich auch irgendwie überleben und das werde ich hinkriegen. Also ich habe eigentlich nie Zweifel daran gehabt, dass es mir gelingen wird, hinreichend interessante Mandate zu kriegen und dann auch wirtschaftlich zu überleben. Ein Mandat hatte ich sogar schon vorher, bevor ich die Zulassung hatte. Und das war auch schon ein größeres Unternehmen in Köln. Und die hatten schon, das war ein persönlicher Bezug natürlich, aber die hatten gesagt, Mensch, wenn du jetzt endlich mal Anwalt bist, dann wechseln wir sofort zu dir, ne? Und lassen die anderen Anwälte da links liegen. Und dann hatte ich quasi schon das Mandat, als ich noch nicht mal meine Büroräume hatte. Und arbeitete noch von meinem Studentenzimmer aus, letztlich von meiner Wohnung, vom Schreibtisch aus, mit meinem alten Computer und hatte schon tatsächlich das erste Geld verdient. Und das bestärkte mich dann noch mehr darin. Da hatte ich ja noch gar keine Kosten. Ne? Dann machst du ja dann tatsächlich nur Gewinn. Und dann habe ich gedacht, Mensch, super, das klappt ja offensichtlich, das kriegst du hin. Also ich habe auch nie Unterstützung meiner Eltern angenommen. Die hätten sie mir mit Sicherheit auch gewährt. Aber die wollte ich auch gar nicht und die habe ich ja nicht gebraucht.
Wolltest du alleine schaffen, aber ja ein feines Näschen gehabt. So für Marktlücke. Also gleich die Domain gesichert, dann ein Rechtsgebiet. Gut, das hat dich auch interessiert, das aber ja auch gerade im Wachsen war. Und du warst ja, ich weiß, ist dir nicht wichtig, aber ich finde es ganz wichtig, du warst ja einer der Ersten, der den Fachanwalt gemacht hat, Medienurheberrecht.
Ja, genau. Also, da gab es damals einen Kurs in München bei von hier vom Kollegen Lausen. Ne? Die hatten das Ding da aufgesetzt. Und da war ich dann tatsächlich direkt, weil ich mir schon dachte, das wird sich durchsetzen, die Spezialisierung, das war mir klar, weil einfach die Rechtsgebiete auch zu meiner Zeit dann schon eben 98, das war alles viel zu umfangreich. Also es war völlig klar, der normale Wald- und Wiesenanwalt, der wird in der Großstadt gar nicht mehr überleben können. Du musst dir hier was zulegen und wenn es dann diesen Titel gibt, dann wollte ich ihn eben auch direkt haben. Ja, weil die Domain ist das eine, natürlich kann man das entsprechend vermarkten und sagen, ich bin Spezialist. Damals musste man ja noch viel mehr ein bisschen aufpassen, wie man als Anwalt so wirbt. Ne? Da waren die Rechtsanwaltskammern ja noch so ein bisschen bießig. Die waren noch ein bisschen alt besetzt und taten sich schwer damit, dass da jetzt lauter junge Anwälte kamen, gerade so in unserem Bereich, die dann auf die verrücktesten Werbeideen kamen. Das gefiel denen natürlich gar nicht. Ne? Da gab es ja noch die Sachen, wo über die Größe des Schildes diskutiert wurde, dass du draußen an deine Kanzlei schrauben durftest und ob das Schild in bestimmten Farben gestaltet sein darf oder nur ganz klassisch Gold mit schwarzer Schrift, also heutzutage wirklich grotesk, wenn du da lachst und auch wenn du das hörst. Das waren damals alles wichtige Dinge. Da gab es ja auch hier, ich weiß nicht mehr, wie hieß er, so ein Professor, Anwaltskollege aus Freiburg, der hat doch die ganzen Dinger alle bis zum Bundesverfassungsgericht durchgeklagt, wo ihm die Kammern immer irgendwelche Werbeverbote erteilt haben. War das nicht Kleine Kosek oder so? Hieß der nicht so? meine irgendwie. Yes. Das war echt ein cooler Typ, der einfach durchgesetzt hat. So, natürlich darfst du als Anwalt auch mal ganz vernünftig werben. Jetzt nicht völlig reißerisch, das ist ja in Ordnung. Aber natürlich darfst du selbstverständlich Postkarten verschicken. Solche Dinge, die habe ich dann auch als einer der ersten extensiv genutzt. Das hat übrigens auch echt viel gebracht. Ne? Damals war das ein Ding, ich habe mir eine coole Werbepostkarte ausgedacht, habe mir Adressen gekauft bei bestimmten Adressverteilern von Unternehmen. IHK war da natürlich in Köln praktisch. Die hatten die ja alle, die Adressen. Konntest du auch aussuchen nach Branchen. Und dann habe ich diese Postkarte bedruckt mit meinen Inhalten und verschickt. Und wenn du da jetzt, keine Ahnung, auch nur 4.000 Karten verschickst und da kommen 10 Mandate zurück und die kamen, dann hat sich das Ding voll gelohnt. Klar. Das ist eine ganz kleine Quote, aber die reicht, um direkt Beine auf den Boden zu kriegen.
Ja. Das ist heute alles so viel einfacher, weil du ja auch ganz problemlos über die sozialen Medien werben kannst. Und das war damals, ich kenne die alten Fälle noch aus den Kommentaren, da wurde wirklich geguckt mit der Größe des Kanzleischildes. Aber um auch die Kammern so ein bisschen in Schutz zu nehmen, das war natürlich auch ein Ding der Rechtsprechung, ne? Also, ja. Das ist halt auch ein Problem. Und der Witz ist, es sind oft gar nicht die Kammern. Weißt du, wer es immer ist, der sich beschwert?
Die Kollegen. Natürlich. Ja, ja.
Exakt.
Also, ist ja jetzt nicht so, dass alle unsere Kollegen irgendwie total entspannte Typen wären. Ne? Also, nee. Das teilweise schrecklich. Das habe ich auch noch in meiner jungen Zeit erlebt. Manchmal, wenn du da vergessen hast, mit freundlichen und kollegialen Grüßen drunter zu schreiben, dann haben die sich bei der Kammer beschwert. Du hast nur mit freundlichen Grüßen geschrieben, ne? Oder Das Kollege in der Anrede vergessen hast, ne? Sehr geehrter Herr XY statt sehr geehrter Herr Kollege XY. Wo ich auch gedacht habe, Mann, haben die alle einen Stock im Arsch, gibt's doch gar nicht.
Ja, ist so. Und heute das Pendant ist, kannst du die Uhr nachstellen, wenn eine Kollegin oder ein Kollege in den auf sozialen Medien sehr erfolgreich ist, dann kommen die Beschwerden. Ja. Dann kommen die Beschwerden. Ja. Und gerade kürzlich habe ich aufgezeichnet mit einer, also die rufen mich dann immer an, weil ich mich ja ein bisschen auskenne mit dem Berufsrecht, war ja lang genug bei einer Kammer. Und da wird sich über sowas beschwert wie, die Kollegin hatte vor Gericht Chucks an und dann gibt's da eine Beschwerde bei der Rechtsanwaltskammer. Und ich denke so, wow. So ist es. Von daher, heute ist es besser, die Kammern sind auch total entspannt. Ja. Ja. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn sich eben jemand immer noch darüber beschwert, dass da überhaupt jemand in den sozialen Medien einen Auftritt hat, als Anwältin, als Anwalt. Ja. Die Kammern sind da inzwischen auch. Naja, so viel dazu. So, du hast dich also sehr, sehr klug spezialisiert. Vielleicht schauen wir mal so ein bisschen in deinen virtuellen Aktenschrank auf deinen Schreibtisch, natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht, was du so tagtäglich machst. Ich habe mir das alles angeguckt. Du berätst vor allem, ja, im Bereich Wirtschaftsrecht, mit einem besonderen Fokus auch auf Medienrecht. Und wenn man so ein bisschen verfolgt, was du machst, landet man ganz unweigerlich schnell beim Persönlichkeitsschutz. Und ein spannendes Wort, das ich bei dir gelesen habe, Reputationsmanagement. Warum glaubst du, ist das heute wichtiger denn je? Hast du das Gefühl, der Beratungsbedarf hat da in den letzten Jahren nochmal zugenommen?
Ja, klar. Dadurch, dass ich die Kanäle, auf denen Informationen geteilt werden, eben so krass verändert haben und die ganzen Online-Kanäle eine solche Bedeutung eingenommen haben, kannst du es gar nicht verhindern, dass über dein Unternehmen alles Mögliche erzählt und behauptet wird, ne, dann gibt es die Bewertungsportale, die Bewertungsmöglichkeiten überhaupt. Das heißt, es sind so vielfältige Dinge dazugekommen, dass das heute eine ganz andere Bedeutung hat als früher. Also die guten alten Zeiten der Zeitungen, die sind, der Werbeprospekte, die sind einfach ausgestorben. Das läuft quasi alles nur noch online und da ist es gleichzeitig eben auch sehr unkontrollierbar geworden. Und den Begriff Reputationsmanagement habe ich jetzt auch nicht erfunden, sondern den benutzen ja auch andere. Aber das ist tatsächlich wirklich ein gewichtiger Faktor, auch dass je nachdem das bearbeitende Bewertung, da gibt es jetzt unterschiedliche Herangehensweisen. Manchen Unternehmen ist es völlig egal, anderen ist es überhaupt nicht egal. Aber es ist schon auch immer wieder ein relevanter Mandatsfaktor, dass Mandanten sagen, ja hier, wir haben jetzt hier schlechte Bewertung bekommen, wir kennen die Person überhaupt nicht, wissen gar nicht, was das soll. Könnten wir das bitte irgendwie beseitigen? Das stimmt auch alles überhaupt nicht. Und genauso hat eben natürlich auch die Beratung deutlich zugenommen, wenn Leute online Geld verdienen wollen und sie dann eben auch wissen wollen, was kann ich denn wie machen, was darf ich machen, wie darf ich mich äußern. Das hat es natürlich auch in dem Maße vorher nicht gegeben. Also gerade zum Beispiel die ganzen Streamer, Influencer, das ist einfach dann jetzt auch ein völlig neuer Markt, der aber ja, wie wir beide wissen, riesig groß ist. Und das hat auch bei uns ein bisschen die Gewichte verschoben und das hat bei uns extrem zugenommen, die Anzahl solcher Mandate. Und gleichzeitig haben die Auseinandersetzungen zugenommen. Dadurch hat das Äußerungsrecht nochmal extrem zugenommen. Also das ist alles sehr spannend, manchmal aber natürlich auch etwas nervig und frustrierend.
Ja, das auf jeden Fall. Es gibt ja vielerlei Rechtsfragen. Das fängt ja an bei ganz harmlosen Dingen wie Reaction-Videos. Was darf ich? Das war ja mal ein großes Thema, weil die Funktionen sind ja da in den sozialen Medien. Dann ist aber wieder die Frage, was darfst du damit anstellen und was eben nicht? Ein großes Spektrum nehmen, glaube ich, ein schon diffamierende Äußerungen. Also siehst du ja, wenn du selber viel unterwegs bist. Und ich frage mich immer, hat das wirklich zugenommen? Gibt es heute so viel mehr diffamierende Äußerungen, als es früher gab? Oder schauen wir nur genauer hin? Und werden sie mehr wahrgenommen? Was ist so dein Eindruck?
Also im Moment sind wir wahrscheinlich tatsächlich in der Phase, dass es auch deutlich mehr Äußerungen gibt. Aber natürlich sind eben die Wahrnehmungskanäle ganz andere. Du konntest ja früher eigentlich gar nicht richtig diffamieren, um es mal so auszudrücken, so wie es heute geht. Da warst du ja alleine. Wem willst du das denn mitteilen? Die waren ja früher alleine, die hatten keine Freunde. Und jetzt sitzen die da und dann können sich im Internet vernetzen. Und so entstehen dann diese Hate-Bubbles, also wirklich ziemlich unerträglich. Und das ist ja auch das, was du vorhin einleitungsweise gesagt hast, warum ich sehr gerne auch von den asozialen Medien spreche, weil eben jetzt die ganzen Asozialen sich auch noch miteinander verbinden können. Und das macht dann die Intensität der Rechtsverletzung heute sehr viel schlimmer, als es früher jemals war.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil du ja auch anonym dich einfach äußern kannst oder vermeintlich anonym sagen, was
für dich dazu bei. Genau. Früher musstest du ja jetzt, stell dir mal vor, du hast früher jemanden so angegangen wie heute und verbal, dann musst du damit rechnen, dass du ein paar auf die Fresse kriegst, ganz einfach als Antwort. Ja, heute triffst du die ja gar nicht mehr. Du brauchst ja dich nirgendwo mehr irgendwie zu stellen. Du kannst einfach den letzten Dreck anonym irgendwo verbreiten und so kann man ja auch natürlich Personen unfassbar beschädigen. Also geht ja nicht nur, dass du jetzt jemanden konkret angreifst, sondern auch das Streuen von Gerüchten und Verdachten, all das hat ja extrem zugenommen. Und leider Gottes ist der Mensch eben so gestrickt, dass er das irgendwie alles spannend findet, sonst würde es ja nicht funktionieren und guckt sich eben auch den letzten Quatsch an. Also ich sehe da ja auch in meinem Verhalten Unterschiede zu anderen Leuten, insbesondere Jüngeren. Ich gucke mir bestimmte Inhalte gar nicht an.
Ich auch nicht.
Und wenn die das angucken, auch die Kinder von Freunden oder so, dann sage ich so mal, warum guckst du die Scheiße an? Und dann sagen die, ach, weiß auch nicht. Einfach so, machen alle.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ich glaube, man muss dazu übergehen, sehr selektiv zu konsumieren. Also ich stelle es bei mir fest, weil ich eben beruflich mit den sozialen Medien zu tun habe. Es ist so ein Overkill, genauso mit, nennen wir es mal liebevoll, sowas Ähnliches wie Nachrichtenportalen. Ich lese schon die Überschriften und dann bin ich schon weg, weil ich einfach weiß, was kommt und ich will mich dem gar nicht mehr aussetzen.
Aber ich kann mich auch nicht völlig freizeichnen davon, ne? Also ich bin tatsächlich ein sehr politisch denkender Mensch, kommen wir ja vielleicht noch zu, und bin ein totaler Nachrichtenjunkie. Ne? Das heißt, ich sozusagen schlafe ein mit den letzten Nachrichten. In dem Fall sind es eigentlich immer Frontberichte von der Ukraine, weil ich da auch Hilfslieferungen hinfahre. Dementsprechend bin ich an dem Thema sehr nah dran. Und ich wache auf und gucke auch tatsächlich als erstes nach den Kriegsvorkommnissen, wie viele Raketen die scheiß Putinisten wieder abgeschossen haben auf die Ukraine. Und den ganzen Tag über, dadurch, dass das Handy einem ja die Möglichkeit bietet oder der Computer, immer wenn ich mal kurze Pause habe, klicke ich auch rein und lese mir irgendwas durch, wobei es eben auch nicht irgendwas ist, sondern ich weiß ja immer, wo ich interessante Inhalte finde. Also beispielsweise auch der Newsletter von LTO, ne, ist ein super Newsletter, den gucke ich mir jeden Tag an, schaffe ich aber gar nicht mal zeitlich. Das heißt, ich kann mal schnell einen Artikel lesen, dann muss ich wieder was anderes machen. Aber ich werde eben auch von durchaus guten Nachrichten so überflutet, dass ich selbst die guten, die ich gerne alle lesen möchte, und wo ich bewusst entscheide, dass ich sie konsumieren möchte, gar nicht alle verarbeiten kann.
Ja, es geht mir ähnlich, weil einfach so wahnsinnig viel passiert und ich habe ein unfassbares Glück. Mein Mann tickt wie du. Das Erste, was er morgens macht, Handy raus, Nachrichten lesen. Das heißt, ich bekomme schön vorselektiert, weil er kennt mich so gut und er weiß ganz genau, was ich unbedingt gesehen haben muss. Und das wird mir dann weitergeleitet und zwar so, dass ich es auch auf LinkedIn gleich verwurschteln kann. Das heißt, Das ist unbezahlbar. Ich habe also meinen eigenen...
Sein eigener lebender Pressespiegel quasi.
Ja, exakt.
Ja, das ist top. Ich mache das ein bisschen für meine Mitarbeiter in der Kanzlei, weil ich bilde ja auch sehr viel aus, kommen wir ja auch noch zu. Und finde es eben wichtig, dass die junge Generation auch hinreichend politisch ist. Vor allem Juristen müssen politisch sein. Finde ich ganz schrecklich, wenn mir immer wieder Anwaltskollegen oder andere Juristen erzählen, nee, mit Politik will ich nichts zu tun haben. Und ich die dann immer frage, ja, aber warum hast du denn Jura studiert? Gibt gar kein politischeres Studium. Wir sind hier hart gesagt, die staatstragende Kaste. Wenn wir uns nicht für die Regeln und den Rahmen unseres Zusammenlebens interessieren und uns darum kümmern, wer soll es denn sonst machen? Und insofern kommen die bei mir auch nicht davon und werden mit Nachrichtenartikeln geflutet. Was aber so ein bisschen dazu führt, dass ich schon so der alte Mann bin, der die Jungen immer mit dem Zeug zuballert und die denken sich wahrscheinlich auch schon so, boah, jetzt schickt der Typ schon wieder so viel Zeug. Wann soll ich denn das alles lesen? Hat er kommt dann jetzt auch nicht immer so viel zurück, wie ich mir wünschen würde.
Ja, ich sehe das genauso. Ich finde, du musst als Anwalt dich nicht parteipolitisch äußern. Politisch ist es immer, weil wir arbeiten im Rechtsstaat.
Also ja, unbedingt.
Zwangsläufig können wir gar nicht unpolitisch sein.
Ich erwarte auch von jedem Juristen, dass er sich dafür interessiert und sich wenigstens um die Basics kümmert. Dann sei es nur die in seinem unmittelbaren Umfeld. Das heißt, wenn irgendwelcher Schwachsinn verbreitet wird, so Sätze wie alle Politiker sind scheiße, dann widerspreche ich zum Beispiel immer. Ne? Also bei mir entkommt nie jemand mit so einer Äußerung. Da gibt's sofort ordentlich Gegenwehr.
Siehste, kann ich auch nicht anders. Oder alle Richter haben Parteibuch unterm Arm.
Ja, genau, genauso ein Schwachsinn. Ja.
Ja, ganz genau. Mal so aus deiner beruflichen Erfahrung heraus, weil du ja wahnsinnig viele dieser Mandate hast, würde mich jetzt interessieren, was würdest du sagen, welche Plattformen sind besonders betroffen von Hass, von Diffamierung, von Hetze? Was findet sich besonders häufig in deinen Mandaten wieder?
Na, TikTok, Facebook, YouTube, schon die Klasse.
Alle gleich. Instagram noch nicht ganz so schlimm?
Ja, also sagen wir so, TikTok hat natürlich, Instagram nehme ich nicht so massiv wahr. TikTok hat natürlich extrem zugenommen. Dadurch, dass diese Plattform einfach eine so massive Verbreitung erreicht hat, ist das deutlich mehr geworden. Am Anfang war es ganz klar YouTube, also Facebook eigentlich noch, dann YouTube und jetzt immer mehr TikTok.
Naja, X ist, ich hoffe es wird irgendwann verschwinden. Ich bin nicht mehr auf X.
Ja, X darf gerne werben, ja.
Ich sag gern aus Prinzip immer auch noch Twitter. Ich bin überrascht gewesen, als es doch auf Instagram auch teilweise richtig heftig losging. Immer noch nicht ganz so schlimm, finde ich auch, wie auf TikTok. Das ist schon nochmal eine ganz andere Welt. Aber das Spannende ist, ich sehe es an meinen Videos und es sind ja keine parteipolitischen Videos. Ich greife mal Themen auf wie Diversität, Vielfalt und du kannst wirklich garantiert, sobald irgendwie das Wort Migrationshintergrund vorkommt oder irgendwas mit Gleichberechtigung, dann geht's los. Und dann stellenweise wirklich auch auf Instagram. Das finde ich immer ganz, ganz überraschend.
Ja, es ist wieder dieses Thema mit den Jungs, die alleine im Keller sitzen. Ne? Es sind ja überwiegend, muss man sich ja nichts vormachen, es sind ja überwiegend Männer, ne? Die so agieren. Also gibt mit Sicherheit auch Frauen, aber schwerpunktmäßig ist das ein männliches Problem von irgendwelchen, ne, die Incels und die ganzen einsamen Arschlöcher, die dann meinen, aus ihrer Höhle heraus irgendwelche Leute mit beschmeißen zu müssen.
Ja, ich könnte jetzt gar nicht so genau quoteln. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall in der Mehrzahl scheinen es mir, du kannst es ja nicht immer erkennen, aber in der Mehrzahl würde ich auch sagen, männliche Kommentatoren, weiß es nicht genau, ich würde so grob über den Daumen gepeilt, 70-30 sind schon gerade bei den sehr weit rechts Außenkommentaren sind es auch Frauen.
Muss man
ehrlich sagen. Stefan, bei dir gibt's ja auch sehr, sehr prominente Fälle, in denen du tätig warst. War ja zu verfolgen, kommt man gar nicht dran vorbei. Dazu kommen wir gleich noch. Die unterscheiden sich aber ja unter Umständen so ein bisschen von den übrigen Fällen, die so auf deinem Tisch landen. Wird deiner Erfahrung nach häufig unter Klarnamen gefeuert oder zumindest so, dass es leicht ermittelbar ist? Weil es fühlen sich ja viele immer super safe, wenn ja du irgendwie eine Hasstirade abfeuerst unter Michel 321. Wie ist es so deiner Erfahrung nach? Kriegst du häufig raus?
Also meistens weiß man doch, wer es ist. Ich würde mal sagen, die Dinge, die dann zivilrechtlich wegen Äußerungsstreitigkeiten bei uns landen, sind überwiegend solche, wo vielleicht die Streamer dann zwar unter irgendeinem Pseudonym arbeiten, aber jeder schon vom anderen weiß, wer er ist. Also da muss man jetzt gar keine großen Nachforschungen anstellen. Die Dinge, wo es manchmal so um blanken, anonymen Hass geht, die haben ein ganz klein bisschen schon abgenommen, dadurch, dass die Staatsanwaltschaften da endlich die Verfolgung intensiviert haben, dass das man schon lange hätte machen können, aus meiner Sicht müssen. Also ich predige das schon seit Jahren. Wenn man da ordentlich scharf ermittelt, dann findet man diese Leute, weil die so clever alle gar nicht sind. Und dann sind die natürlich auch eingeschüchtert, wenn da mal eine Hausdurchsuchung passiert. Und das sind aber nicht die Sachen, die so wirklich bei uns landen, weil man dann auch als Anwalt logischerweise direkt am Anfang, wenn sowas mal kommt, die Frage stellt, okay, ja, wer soll das denn sein? Und wenn die dann sagen, ja, weiß ich auch nicht, dann sagt man, na ja, aber dann kann man sie vernünftigerweise gar nicht richtig vertreten, weil das Ermitteln dauert dann möglicherweise schon so lange und ist so aufwendig und kostet eventuell viel zu viel Geld. Das macht keinen Sinn. Ja, dann machen sie lieber eine Strafanzeige, versuchen das irgendwie so wegzukriegen, aber uns jetzt hier damit zu beschäftigen, da irgendeinen Unterlassungsanspruch durchzusetzen, macht keinen Sinn. Also da bin ich auch sehr konsequent. Ich treibe die Leute nicht unnötig in irgendwelche Auseinandersetzungen hinein.
Also das heißt, der Ratschlag wäre auf jeden Fall, auch wenn User 34608 ein Video gepostet hat, das einen persönlich diffamiert, es kann ja mal sein, mit diesen Reaction-Videos, werden ja die Leute richtig outgecallt zum Teil. Wenn es strafrechtsrelevant ist, Strafanzeige erstatten, weil so anonym, wie viele denken, ist man online dann eben doch nicht. Und auch diese Videos können, wenn sie viral gehen, ja ganz enorm Schaden anrichten. Und zum Teil, das ist mir so aufgefallen, es hatte so den Anschein, dass gelegentlich gegen auch nicht mit vollem Klarnamen aktive, nenne ich es mal Demokratie-Influencer, regelrecht orchestriert vorgegangen wird. Also da ist es dann wirklich sinnvoll, Strafanzeige erstatten und die Staatsanwaltschaft kann da schon ein bisschen ermitteln, auch wenn es scheinbar anonym ist.
Mir reicht's immer alles noch nicht vom Tempo her. Ja. Das ist alles ein bisschen lahm, was die da noch machen, weil aus meiner Sicht die Ressourcen da immer noch falsch verteilt werden. Es gibt ja immer noch, mein Lieblingsbeispiel ist diese Verkehrsordnungswidrigkeiten. Ne? Das ist immer noch ein Faszinosum. Wenn du Einspruch einlegst gegen irgendeinen Bußgeldbescheid, da hast du meistens innerhalb von 1 bis 3 Monaten sogar einen Gerichtstermin, ne? Wo das alles schon durchläuft. Wenn du aber eine wirklich schwere, diffamierende Straftat anzeigst, wo man eigentlich sofort was tun müsste, passiert eigentlich erstmal nichts. Die brauchen ja auch gerne mal 3 Monate, um überhaupt eine Akte einzulegen bei der Staatsanwaltschaft. Also da ist auch, das ist ja so ein bisschen die politische Gewichtung, die ist da wirklich ein bisschen lahmarschig, um es deutlich zu sagen. Da könnte man deutlich mehr machen. Aber was ja auch funktioniert, den Aspekt darf man auch nicht vergessen, ist an die Plattformen herantreten, auch wenn das alles mit KI bearbeitet wird. Da kriegt man schon auch öfter mal was weg. Da muss man nur auch hartnäckig sein. Aber wenn man sozusagen den Verursacher nicht finden kann, gibt es doch oft die Möglichkeit, den Plattformen auf die Füße zu treten, dass die den Inhalt beseitigen müssen. Die sind da auch deutlich sensibler geworden, weil ja eben auch über den DSA die Möglichkeiten, die Sanktionsmöglichkeiten etwas schärfer geworden sind.
Ja, das finde ich ganz spannend. Ich bin da immer maximal frustriert. Ich nutze halt auch die normalen Meldesysteme, wenn ich was sehe. Ich krieg nichts durch. Also wenn du, ich habe immer bei mir das Gefühl.
Ja, eigentlich ganz gut dabei. Nicht alles muss man auch akzeptieren, aber das klappt eigentlich ganz gut.
Aber du schreibst ja dann wahrscheinlich anders.
Also was zum Beispiel nur gut funktioniert, ist auch durchaus mal Urheberrechtsverletzung zu behaupten, wenn es keine ist. Weil Urheberrechtsverletzung funktioniert immer super. Da Das hat ja die Musikindustrie und die Filmindustrie wirklich über jetzt eine Dekade intensivst durchgesetzt und gesagt, alles ganz böse, alles Urheberrechtsverletzungen, die müssen wir sanktionieren. Ne? Uns entgehen hier unfassbar viele Einnahmen, also sind nach wie vor alle Plattformen auch relativ strikt, wenn du sagst, ja, hier liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Damit kommst du schon mal in einen anderen Kanal rein, in dem dein Bötchen dann.
Das ist ja mal eine gute und tricky Idee. Weil ich melde natürlich über diese, ganz ehrlich, TikTok hat ja im Wesentlichen ganz lange einfach einen toten Briefkasten gehabt. Was anderes war es ja nicht. Was da alles durchgegangen ist, volksverhetzend, kein Verstoß gegen Community-Richtlinien. Das werde ich mal ausprobieren. Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Vielen Dank dafür.
Genau, und vielleicht immer mal, die ungewiesene Behauptung ist ja die ganz große Stärke von Juristen. Einfach mal irgendwie behaupten.
Ja, warum nicht? Und jetzt vielleicht mal, um so ein bisschen, ich versuche mir gerne auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Du hast ja eine Fülle von Mandaten, in denen es ja äußerungsrechtlich richtig zur Sache ging. Und vielleicht einfach mal, um da den Blick zu schärfen für alle, die sich vielleicht ab und zu auch mal dabei ertappen, dass sie ein bisschen zu zackig die Finger über die Tastatur fliegen lassen, ohne mal drüber nachzudenken, was das vielleicht beim Adressaten ihrer Botschaft so auslöst. Was richten solche Diffamierungen denn schlimmstenfalls an bei den Betroffenen, mental, finanziell, in sonstiger Weise? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen abstrahiert aus deiner jahrelangen Erfahrung ein bisschen was berichten.
Also finanziell ist es natürlich dann für die Betroffenen immer dann ein Problem, wenn sie sich doch entschließen, sich dagegen zu wehren, weil selber können sie es nicht. Und wenn sie dann eben eine Kanzlei so wie uns beauftragen wollen, dann ist das natürlich auch nicht umsonst, sondern ganz im Gegenteil, kann dann je nachdem auch sehr viel Geld kosten. Schlimmer ist meines Erachtens aber der persönliche Aspekt, dass nicht die einzelne Aktion das Schlimme ist eines Einzelnen, sondern dass ja eben ganz viele Aktionen passieren. Darüber dürfte man vielleicht mal als derjenige nachdenken, der sowas macht. Und der sogenannte Shitstorm ist ja eher das, was heute was mit einem macht. Und dann kommt ja das nächste Problem hinzu, dass die Dinge dann eben so öffentlich werden, dass meistens alle dann aus dem persönlichen Umfeld der betroffenen Person auch noch zu dieser Person kommen und sagen, hör mal, was ist denn da los hier bei dir? Du hast ja hier so viele krasse Kommentare, da muss doch eigentlich irgendwas dran sein. Irgendwas ist mit dir doch nicht in Ordnung. Und das ist das, was die Leute dann, wenn es länger andauert, so wie auch im Fall Shoyoka, schon ein wenig zermürben kann. Das muss man klar sagen. Ne? Wenn du dann so einen Kuchen-TV als Gegner hast, der einfach mehr Follower hat als du, nämlich 1 Million oder über 1 Million, da hast du einfach immer eine dreistellige Anzahl von Leuten, die völlig freidrehen und irgendwelches Zeug raushauen gegen den vom Kuchen-TV dann entweder gerade lächerlich oder sogar schlimmer, richtig diffamierten Menschen. Und das, wenn das dann regelmäßig geschieht, so wie bei Shoyoka, dann wird's echt problematisch. Die sich dann natürlich verständlicherweise, weil sie selber Streamerin war, auch dagegen gewehrt hat. Und das macht es dann am Ende ja auch rechtlich, wie du auch weißt, wieder problematisch, weil dann die Gerichte sehr schnell und viel zu schnell und viel zu oft hingehen und sagen, boah, hier, das ist ja hier so eine gegenseitige Auseinandersetzung. Da müsste man meines Erachtens schon mal sorgfältiger schauen, aber du kannst eigentlich den Mandanten kaum raten, sich zur Wehr zu setzen, weil sie dann wirklich immer Gefahr laufen, dass die Gerichte sagen, naja, du hast dich ja hier auch ein-, zweimal gemeldet, also haben wir hier eine gleichwertige Auseinandersetzung, also ist die Latte jetzt deutlich höher gelegt, das heißt, du musst auch viel mehr hinnehmen und tschüss. Ja, und dann landest du mit deinem Unterlassungsanspruch vor der Wand.
Ja, der nächste Aspekt, denke ich, könnte ja wieder sein, wenn du dich zur Wehr setzt, du wirst eben in einem Format oder in einem Video diffamiert von jemandem, der viel Reichweite hat, ist ja wahrscheinlich die Gefahr recht groß, dass dein zur Wehr setzen, dein rechtliches zur Wehr setzen, ja wahrscheinlich gleich auch wieder verwurstet wird, oder nicht? Stellst genau du sowas so dann in deine Überlegungen mit ein?
Ja, definitiv. Also das war, muss man sagen, auch früher im alten Presserecht schon so, dass man ja immer seinen Mandanten sagen musste, dass sie gut überlegen soll, ob sie sich gegen irgendeine Berichterstattung zur Wehr setzen, weil sie damit rechnen müssen, dass das Presseorgan natürlich jetzt nicht begeistert ist darüber, dass es da irgendeine Gegendarstellung abdrucken soll, sondern das dazu nutzen wird, die Berichterstattung über das Thema nochmal aufzugreifen oder zu dem intensivieren. Und auch da war es schon immer eine vernünftige Überlegung, es vielleicht besser sein zu lassen. Jetzt ist das noch extremer. Leider ist es oft so, dass eben im Internet die ganzen Streamer immer erstmal selber was machen, sich schon sehr weitgehend auf ihre Verteidigung selber eingelassen haben, anstatt mal vorher zu fragen, was sie denn vielleicht sagen können. Und dann kommt es ja auch öfter mal vor, dass also derjenige, der jetzt wirklich zu Unrecht übel diffamiert und attackiert worden ist, aber vielleicht gerade immer noch so an der Grenze, obwohl ich sehr oft der Meinung bin, dass es drüber ist, aber die Gerichte sehen es immer noch drunter, und sich dann selber einen raushaut bei der Verteidigung, und dann geht der Angreifer direkt zu Gericht und dann sagt er so richtig, ja, jetzt aber Unterlassungsanspruch hier gegen den eigentlich Diffamierten, weil das durfte er jetzt nicht sagen. Das überschreitet jetzt doch die Grenze der Schmähkritik ganz eindeutig.
Das heißt, es wäre wahrscheinlich ja immer eine gute Idee, wenn einem, was keinem zu wünschen ist, sowas mal passiert, am besten bevor man selber ein Video aufnimmt, mal rechtliche Beratung in Anspruch nehmen.
Und ja, da so ein unbedingt. Bisschen. Ist auch viel billiger. Ne? Weil definitiv viel billiger, gerade wenn du so wie wir rechnen das ja auch nach Zeit ab, weil logischerweise die Gegenstandswertbildung ja auch immer schon problematisch ist, und wenn, dann sind die Gegenstandswerte ja auch bei den Gerichten eher immer höher, ne? So wie diese pauschalen Sachen, hier Landgericht Köln 10.000 Euro für eine Google-Bewertung. Ne? Also wenn du eine Google-Bewertung angreifst, hat Landgericht Köln immer 10.000 Euro. Finde ich völlig übersetzt, total daneben. Habe ich auch schon öfter mit dem Vorsitzenden Richter darüber diskutiert. Aber genauso gibt es das bei Landgericht Frankfurt, 10.000 Euro für eine Äußerung. OLG Düsseldorf haben sie mir diese Woche auch wieder erzählt, ja, mach mal 10.000 Euro jetzt. Das ist problematisch, deswegen nach Zeitaufwand, und dann ist das viel einfacher zu handeln, für die Mandanten auch. Und weil man logischerweise, wenn jetzt ein Streamer fragen würde, hier, der nervt mich total, der attackiert mich jeden Tag, darf ich das und das sagen? So, dann kann man ja relativ direkt als Anwalt in wenigen Minuten eigentlich, man guckt sich das nochmal an, lässt sich noch was erklären, und dann braucht man vielleicht eine Viertelstunde und sagt dem Streamer, nee, so nicht, aber so ginge es. Ja, so schlau sind aber leider nur die wenigsten, sondern die hauen immer erst das raus und sagen nachher so, ich glaube, das war jetzt gerade nicht so gut.
Ja, vielleicht hört der ein oder andere oder die eine oder andere ja jetzt zu, nimmt sich das mal zu Herzen. Das gilt ja übrigens generell für jedes anstehende, sich entwickelnde Rechtsproblem. Es ist auch viel schwieriger, wenn du einen Vertrag schon unterschrieben hast, dann hinterher noch was zu machen, statt einfach, wenn der zu kompliziert ist und man versteht es nicht alles, einfach vorher mal kurz jemanden drauf gucken lassen, der sich damit auskennt. Da zahlst du wirklich nicht viel dafür. Ja. Wenn es aber dann vor Gericht geht und man sich streitet, dann ist das Kind ein Stück weit schon in den Brunnen gefallen.
Ganz ich klasse. Übrigens, wie oft ich das im Leben schon erzählt habe, dass Reparieren teurer ist als Vorsorgen. Das ist quasi eine Stanze in meinem Kopf.
Gilt übrigens auch nicht nur für das Thema Recht, sondern für das Thema Fahrzeuge zum Beispiel ja auch. Wenn ich nicht regelmäßig mein Motorrad mal zu meinem Motorradspezel, zu meinem Meister bringe und lass mal alles erneuern, ja, wenn ich die komplette Bremsanlage kaputt gemacht habe, dann wird's richtig teuer. Lieber ab und zu
mal. Das war eine ganz raffinierte Überleitung gemacht zum Motorrad. Sehr clever.
Noch nicht. Noch nicht. Ich wollte nur regelmäßig dran erinnern, dass wir da auch drüber sprechen. Und außerdem, wenn ich mit dir spreche, ich denk permanent, ne, unterschwellig ans Motorradfahren. Das ist einfach so. Was ich mit dir noch kurz bereden wollte, ist, ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du auch beim Thema Hassmails berätst. Also nicht nur bei Dingen, die wirklich öffentlich in großer Runde geäußert werden, von der Öffentlichkeit wahrnehmbar sind, sondern auch, wenn jemand persönlich bedroht wird. Gibt's da bestimmte Berufs- oder Personengruppen, würdest du sagen, die besonders betroffen sind?
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also kann ich jetzt, habe ich auch selber keine Untersuchung durchgeführt dazu, kann ich gar nicht sagen. Betrifft heutzutage wirklich alle Bereiche. Also das Einzige, was ich spontan dazu sagen könnte, ist, dass man immer mal wieder überrascht ist, in welchen Bereichen sowas dann auch entstehen kann. Also echt ganz seltsam.
Ja, da wundert man
sich. Beispielsweise seltsam ja diese Krankenpflegegeschichte. Das ist ja auch dieses Phänomen. Ich kann auch gar nicht nachvollziehen, warum irgendwie Rettungssanitäter angegriffen werden. Da bin ich immer, das erschließt sich mir wirklich gar nicht, wenn die da irgendwo hinkommen und wollen irgendeiner hilflosen Person helfen, und dann gibt's irgendwelche, ja, muss man schon wieder das Wort verwenden, Arschlöcher, die greifen die an. Das ist der Wahnsinn. Ja, und genauso gibt's auch tatsächlich Krankenpfleger, die irgendwie von irgendwelchen Leuten diffamiert werden. Also irre. Bis ja hin zu Übergriffen im Krankenhaus und so. Da hat man ja auch alles schon gesehen. Ja. Wenn da irgendwelche Großfamilien auflaufen und dann die Leute da in Angst und Schrecken versetzen. Also heutzutage haben wir wirklich diese Übergrifflichkeiten und Bedrohungen schon in einem extremen Ausmaß. Und meines Erachtens kommen die Strafverfolgungsbehörden, aber auch die Unternehmen selber immer noch nicht so richtig hinterher, weil sich die oft noch nicht darauf eingestellt haben, dass wir tatsächlich gerade in relativ aggressiven Zeiten leben. Irgendwie hat sich das für mich wahrgenommen in den letzten 10, 15 Jahren schon massiv verändert. Man ist viel schneller wieder bereit, eine körperliche Auseinandersetzung zu suchen. Viel schneller werfen die Leute mit solchen Äußerungen um sich, dass sie jemanden bedrohen und sagen, ich hau dir gleich auf die Fresse. Und das ist dann meistens auch schon immer kurz davor, wenn die das sagen. Das habe ich in meiner Jugend nicht so extrem wahrgenommen.
Nee, nehme ich auch so wahr. Also das gab es natürlich früher auch schon. Das war aber dann immer so eine kleine Gruppe von Leuten. Da machst du halt einen Bogen drum und ist gut. So ist jetzt vielleicht, hat sich das in meiner Erinnerung auch irgendwie ein bisschen verschoben. Aber das ist auch so mein Eindruck. Und vor allem genau das, was du gesagt hast. Ich finde es halt mal mega maximal krass bescheuert, ausgerechnet immer Leute aus der kritischen Infrastruktur zu dissen. Also die brauchen wir. Also man sollte niemanden dissen, aber das ist halt hochgradig bescheuert. Ja. Sehe ich genauso. Vielleicht können wir noch so ein paar Tipps an die Hand geben, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Hast du so ein paar Tipps, wie ich mich am besten verhalte, wenn ich Opfer von so jetzt gerade zum Beispiel Hass- oder Drohmails werde? Wie soll ich mich verhalten?
In jedem Fall wirklich erstmal etwas zurückhaltend. Nicht direkt reagieren, sondern dann eben lieber jemanden fragen, wie uns, ob es sinnvoll ist, darauf jetzt zu reagieren. Und idealerweise versuchen, gar nicht erst in die Lage zu kommen. Das heißt, sich eigentlich schon immer mal vorher zu überlegen, wo bewege ich mich hier gerade? Mit wem lasse ich mich hier überhaupt ein? Ne, auf welcher Plattform hüpfe ich hier gerade herum? Also eigentlich muss die Überlegung schon vorher eintreten, bevor es zu der Diffamierung oder dem Angriff gekommen ist. Also die Menschen offenbaren einfach auch viel zu viel von sich. Das sehe ich ja auch bei den jungen Juristen, die ich hier ausbilde. Solche Diskussionen führen wir schon auch öfter nochmal. Was die auch alles posten und mitteilen der Welt, da merke ich dann tatsächlich, dass ich eine andere Generation bin. Ich bin extrem zurückhaltend mit meinen Daten und gucke mir jede Datenschutzbelehrung an und klicke eigentlich überall immer auf alle ablehnen. Also ich bin immer maximal zurückhaltend und datensparsam. Und das sind aber viele heutzutage gar nicht mehr. Also auch junge Juristen, die dann immer sagen, oh, warum machst du das so kompliziert, Stefan? Kannst du die einfach auf da und dann guckst du dir das an. Und wenn man dann erklärt, ja, aber hier und auch so Sachen wie Bargeld, ne? Ich bin immer noch sehr, sehr bargeldfreundlich, was auch viele Jüngere gar nicht mehr nachvollziehen können. Die sagen, naja, rein theoretisch, du hast heute die technischen Möglichkeiten, du kannst die ganzen Daten alle speichern. Jeder Gang, wo auch immer den hingetan hast, ist nachvollziehbar, was du wo eingekauft hast. Ich möchte gar nicht, dass die Möglichkeit bei mir überhaupt besteht. Dann gucken mich die Leute aber auch schon die Jüngeren an, von wegen, oh Mann, du bist aber auch echt anstrengend.
Ja, aber du hast da einen Punkt. Und ich denk dann immer, ach Gott, ich bin einfach zu bequem. Ich bin auch eine von denen, du bist irgendwo unterwegs und du kannst mal nicht digital bezahlen oder mit Karte. Ich bin sofort geliefert. Also wenn ich 5 Euro in der Tasche habe, habe ich Glück gehabt.
Bei mir ist umgekehrt. Wenn man nur digital bezahlen kann, dann sage ich, nee, ich habe nur Bargeldfreunde. Und die so, ja wie, was? Nee, das gibt's hier gar nicht. Hast du ja mittlerweile öfter mal.
Inzwischen ja. In Corona hat das schlagartig abgenommen. Da konntest du plötzlich überall
ja
wieder Cash.
Schönen linken Konzert von der Antilopen Gang in Köln letzte Woche. Ach, da konntest du allen Ärzten auf dem Festivalgelände nur mit Karte bezahlen. Konntest kein Bier mehr kaufen, Cash.
Du, das ist das neue Ding. Wacken kriegst du jetzt seit, ich kann dir nicht sagen, 2-3 Jahren, glaube ich, ein Armband, alles ist cashless.
Tja.
Da kannst du auf dem Infield, kannst du dir kein Bier kaufen. Du kannst dann, ich glaube, du konntest am Anfang noch Kleingeld dabei haben als Trinkgeld, aber Getränke, Merch, Essen, alles nur über dein Armband.
Wie Veranstalter muss man ja auch nicht wegleugnen, das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, ich bin da tatsächlich sehr zurückhaltend. Dann guck dir so ein Land wie China an. Es ist eben überhaupt nicht mehr Utopie, dass quasi alles von dir überwacht wird, ne? Bis hin zu Social Scoring, das dann auch direkt einfließen kann. Dass also du gehst über eine rote Ampel und dann verschlechtert sich dein persönlicher Score, und wenn du das nächste Mal einen Zug buchen willst, heißt es sozusagen, ja, wir haben leider kein Ticket mehr, obwohl es eigentlich noch welche gäbe, aber du kriegst eben keins mehr. Also das ist, China ist wirklich das Horrorbeispiel, das ist die schlimmste Diktatur überhaupt. Russland ist ja nur letztlich ein Land von volltrottligen Bauern, aber China ist eine echte Gefahr und eine echte Dystopie und zeigt dir, wo sich das hinentwickeln kann.
Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, frage ich mich, kriegst du eigentlich oft Hassnachrichten, Stefan?
Ja, nee, ich bin schon sehr explizit. Ich stelle aber lustigerweise fest, bei LinkedIn oder so, ich nutze das quasi gar nicht geschäftlich, sondern hau da eigentlich immer nur politische Statements raus, weil sich da ja auch relativ viele Leute tummeln und oft auch mal dummes Zeug raushauen. Vor allem auch viele Rechtsradikale, auch Anwaltskollegen, die unfassbar, ich will die gar nicht Kollegen nennen, aber Anwälte, die wirklich unfassbaren Dreck von sich geben. Aber eben auch viele andere, die man ja häufig nicht findet, weil ja LinkedIn so eine ganz extreme Bubble-Politik hat, ne? Dass du kriegst bestimmte Dinge erstmal gar nicht angezeigt. Ja. Oder die Leute können dich auch ganz schnell exkluden, indem sie quasi dich sperren, und dann kannst du die auch gar nicht mehr aufrufen. Also gibt's ja dann gar nicht mehr. Aber jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, wenn sich dann mal solche Idioten da sehr explizit äußern, rassistisch, sexistisch, rechtsradikal, und ich dann als Anwalt sehr explizit draufhaue, natürlich genau wissend, was ich da schreibe, dann kuschen die. Da kommt keiner und versucht irgendwas. Also zuletzt auch da wieder so einen komischen Rechtsanwalt, der da wieder fremdenfeindlichen Dreck von sich gab, habe ich aber auch mal richtig vors Bein geschossen. Da kam gar nichts mehr. Also die sind dann doch vorsichtig. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, man muss, gerade in der heutigen Zeit, man muss etwas expliziter werden. Diese permanente Relativierung, sowas wie die AfD in Teilen rechtsextrem. Nein, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Das sind Verfassungsfeinde, die hätten schon längst verboten werden müssen. Und auch die AfD-Wähler sind alles andere als unschuldig. Wer rechtsextrem wählt, ist ein Rechtsextremer und muss damit leben, dass man ihn als solchen bezeichnet. Und diese Verharmlosung, die auch in den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet, auch von den Moderatoren, dass man überhaupt immer wieder diese Leute einlädt, das ist einfach kommunikativ, medial auch dumm. Also da haben auch die Intendanten Essentielles nach wie vor nicht verstanden. Ich würde wirklich gerne mal einige Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen in ein persönliches Seminar nehmen und mit denen mal erörtern, wie man mit Extremisten umgeht. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer, du lädst doch auch keinen IS-Fundamentalisten zur Diskussion ein und befragst ihn dazu, ob das Abschneiden von Köpfen sinnlos oder sinnvoll ist. Ja, und dementsprechend musst du auch keine Rechtsextremen einladen.
Schön plakatives Beispiel. Ja, finde ich auch. Und ich finde halt auch, ey Leute, ein Live-Faktencheck ist echt keine Raketenwissenschaft, ne? Also ja, das kommt absolut. Ja noch dazu. Die Plattform bieten und dann einfach reden lassen. Und deswegen, ich kann mir das stellenweise einfach nicht angucken, weil du einfach, wenn du dich damit beschäftigst, du sitzt daneben und denkst so, nein, nein, nein. Live-Faktenchecks, ich bin ein großer Fan. Apropos Hass, ich will mit dir natürlich auch noch ganz kurz, nicht in die Tiefe, aber über den Hatefluencer-Fall sprechen. Mhm. Den wird wegen der medialen Aufmerksamkeit kaum einer verpasst haben. Was ich daran aber wirklich tricky fand, das war gar nicht der Beef zwischen KuchenTV und Schuljoka. Ich bin ehrlich, das interessiert mich.
War nicht KuchenTV.
Wer war das denn?
Es war dieser Tobias Huch.
Siehste, so wenig interessiert mich das, wer da mit wem Beef hat an sich, weil sowas gucke ich mir nicht an. Was ich wirklich spannend fand, war das rechtliche Problem, das da drin steckt. Nämlich OLG Frankfurt, verlinke ich mal in den Shownotes. Da ging es ja um zwei Themen, Persönlichkeitsrecht und Wettbewerbsrecht. Und das fand ich hochgradig spannend. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was daran rechtlich so tricky ist. Weil ich habe die Entscheidung, ich bin ehrlich, ist nicht mein Rechtsgebiet, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich fand das ein bisschen wenig überzeugend.
Ja, rechtlich tricky ist es ja eigentlich gar nicht, sondern das Problem im Persönlichkeitsrecht ist ja, dass eigentlich immer Abwägungen vorgenommen werden müssen. Also es müssen einfach die Rechtsgüter, ganz vereinfacht gesagt, Meinungsfreiheit gegen Persönlichkeitsrecht abgewogen werden. Da gibt es in Deutschland, finde ich, überwiegend nach wie vor eine relativ extreme Auslegung zugunsten der Meinungsfreiheit. Ja, womit ich ganz klar sagen will, ich bin immer für Meinungsfreiheit, aber die Grenzen zur Hetze werden da meines Erachtens denn oft auch nicht gesehen. Und das dann immer als pointierte, schärfere Äußerung abzutun, da waren wir vorhin schon kurz bei dem Thema, ne, indem man sagt, ja, es findet hier eine gegenseitige Auseinandersetzung statt, das springt sehr oft zu kurz. Also der berühmt-berüchtigte Gesamtzusammenhang, den die Gerichte immer zitieren, aber dann oft doch auch nicht richtig anwenden, oder der Kontext, ne, da ist natürlich immer die Frage, wie definierst du den Kontext? Früher war das beim Zeitungsartikel, um es mal bildhaft zu machen, war das ja einfach. Da war der Kontext dieser Artikel. So, wenn du jetzt hier Streamer hast, die jeden Tag ein Video über dich machen, dann ist ja die Frage, was ist hier der Kontext, den du zu berücksichtigen hast, wenn du darüber bei der Rechtsgüterabwägung entscheiden willst. Meines Erachtens muss man da viel weiter gehen. Und wenn sich also ein Streamer mit dem anderen quasi jeden Tag beschäftigt, so wie es KuchenTV bei Shoyoka gemacht hat, dann ist meines Erachtens dieser Kontextrahmen deutlich weiter zu ziehen, um zu beurteilen, ob man hier eine Persönlichkeitsrechtsverletzung hat oder nicht und es eben nicht nur auf die einzelne Äußerung zu beschränken. Und insofern, bei Hatefluencer war jetzt das konkrete Thema, das hatte ja das Landgericht Frankfurt untersagt. Es gab zwei Äußerungen, die getätigt wurden. Da wurde von eben dem Buch, wurde Shoyoka einmal dergestalt beschrieben, dass ihr Geschäftsmodell Hass sei. Und er der Meinung sei, sie sei eine Hackfluencerin. Und dann hat das LG Frankfurt richtigerweise, obwohl ich mit denen sonst auch schon oft gestritten habe, weil die auch in vielen Dingen, auch in dem Verfahren, ganz abenteuerliche Sachen entscheiden, aber lassen wir jetzt mal kurz weg, hatte dann diese beiden Äußerungen untersagt. Dagegen ist natürlich Huch in Berufung gegangen. Und weil der auch nicht gerade wenig Geld mit dem Thema verdient, da kommen wir gleich noch zu. Und dann ist das OLG tatsächlich hingegangen, für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar und auch überhaupt nicht nachvollziehbar begründet, sondern wirklich total daneben. Also ich fand auch schon den Dr. Bub in der Verhandlung tatsächlich schwer zu ertragen, das muss ich so hart sagen. Und hat gesagt, ja nee, Geschäftsmodell Hass geht nicht, aber Hatefluencer geht. Und dann haben wir da gesessen und ich habe gesagt, hä, verstehe ich nicht. Das ist doch dasselbe. Also wenn Sie sagen Hatefluencer, Influencer ist ein Einflussnehmer, und wenn Sie sagen, der nimmt mit Hass Einfluss, ja, er ist ein Einflussnehmer, und muss man vielleicht noch ergänzen, ein Influencer ist ja quasi ein Beruf. Ja, das, genau. Jeder versteht das als Beruf. Also der Begriff Einflussnehmer springt sogar vielleicht noch zu kurz, ne? Sondern es ist heutzutage ein Beruf. Also hat jemand den Beruf Hass. Ja, und das bedeutet natürlich für den Durchschnittsrezipienten, den Berühmten, auf den die Gerichte ja immer abstellen, dass der meines Erachtens das nur so verstehen kann. Hier ist jemand, der mit Hass Geld verdient. Und so hat er sie betitelt, und das halte ich für eine krasse Persönlichkeitsrechtsverletzung, die definitiv nicht durchgehen durfte. Vor allem dann nicht, wenn man gleichzeitig sagt, er darf nicht sagen, dass ihr Geschäftsmodell Hass ist, was es ja auch nicht ist, ne? Sondern wir haben ja hier dieses ganz krasse Framing auch, was eben aus dieser ganzen rechten Ecke ja kommt, das machen die ja recht schlau. Die drehen einfach die Realität um, ne? So wie die Putinisten. Also das ist überall das gleiche Muster, das man da beobachten kann. Es wird einfach gesagt, nee, das, was ich sage, ist gar kein Hass. Das, was die anderen hier sagen, die Kritik an mir, das ist Hass. Und das wird dann x-fach wiederholt. Und deswegen kommen dann auch solche Äußerungen zustande, dass man sagt, ihr Geschäftsmodell ist Hass und sie ist Hatefluencer. In dem Verfahren wurde ja auch behauptet, sie sei misogyn. Ja, misogyn ist frauenfeindlich. Shoyoka ist alles andere als frauenfeindlich. Sie ist eine überzeugte Feministin, die sich für die Frauenrechte einsetzt. Und es wurde einfach behauptet, und da hat übrigens auch das LG Frankfurt schon völlig Banane entschieden, nee, das sei Meinungsfreiheit. Das könne man so sagen. Und wir haben uns auf den Standpunkt gestellt und haben gesagt, nee, das ist doch Quatsch. Das ist doch eine falsche Tatsachenbehauptung. weil das kann man ja überprüfen, ob sie irgendwelche frauenfeindlichen Äußerungen gesagt hat oder als frauenfeindlich verstanden werden darf. Aber da, also da ist es wirklich relativ schwer, die Gerichte manchmal zu verstehen. Da stehen auch in den Urteilen eben nicht wirklich überzeugende Formulierungen drin. Denn das, was Gerichte und Richter ja auch gerne machen, ist einfach irgendwelche Definitionen in den Raum stellen und sagen, ja, hier, und das muss man gegeneinander abwägen. Und dann liest man das als Anwalt und denkt sich, ah, okay, es kommt die Abwägung, und dann kommt als nächstes dann direkt, ja, die Abwägung hat ergeben, die Meinungsfreiheit überwiegt hier. Und dann denkt man sich, welche Abwägung? Da oben ist nur eine Definition abgewogen, also konkret unter den Sachverhalt subsumiert, habt ihr gerade gar nicht, liebe Richter. Und dann versuchst du das manchmal mit denen noch zu diskutieren, auch in der mündlichen Verhandlung, und du kriegst auch nichts. Also bin da auch wirklich mit vielen Gerichten, seit ich jetzt so viel mit den Themen zu tun habe, sehr, sehr unglücklich, weil es am Ende dazu führt, und das müssen sich meines Erachtens diese Richter und Richterinnen ankreiden lassen, dass die Hetze im Netz eher zunimmt, weil die Hetzer deutlich sehen, hey, ich kann es mir ja leisten. Ab und zu kriege ich mal einen auf den Sack, wenn mal irgendwie ein Gericht ein bisschen strenger ist. Aber generell komme ich mit der Einrede, das ist doch alles Meinungsfreiheit, komme ich ziemlich weit, setze ich mich oft durch. Und dann ist das ein Geschäftsmodell. Wenn sie eben so stark sind wie ein Kuchen-TV, der so viele Einnahmen erzielt im Internet, dann kann der sich diese paar Anwaltskosten locker leisten. Ja, das ist einfach einkalkuliert. Gleiches gilt auch für den Huch. Die machen ja dann auch GoFundMe-Kampagnen und sagen, ich werde verfolgt, hier, spendet mir. Da spenden auch Leute. Ne? Hat Shoyoka umgekehrt auch gemacht. Ne? Auch da ist gespendet worden. Aber es ist am Ende tatsächlich eine Katastrophe, dass dem nicht etwas mehr Einhalt geboten wird. Und es ist nicht so, dass wir als Anwälte, die sehr oft eben die diffamierten und gedissten Opfer verteidigen, nicht hinreichend Argumentation liefern würden. Also man könnte sich als Richter problemlos auch andersherum entscheiden und sagen, okay, ja, das geht hier zu weit, weil es sind eben immer Abwägungsprozesse und die sind ja nicht, logischerweise sind die am Ende immer ein wenig subjektiv. Also die ideal objektive Abwägung, die gibt's natürlich nie, sondern das hat immer was mit subjektiver Wahrnehmung zu tun. Insofern könnte man als Gericht problemlos bei ganz vielen Sachen hingehen und sagen, nee, das lassen wir jetzt so nicht durchgehen, weil ist ja ersichtlich, dass hier diffamiert wird. Machen die aber nicht. Ganz oft gehen die immer zugunsten der Meinungsfreiheit und bezeichnen eben Dinge als unter die Meinungsfreiheit fallend, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann, weil das eben gerade nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat.
Und das ist insofern witzig, weil das, was du am häufigsten auf Social Media liest, ist, man darf hier ja nichts mehr sagen. Ja, offensichtlich doch.
Ja, genau. Das Wobei, ist der größte, wow, ja. Man darf viel zu viel sagen, kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung sagen.
Also mich hat das nicht überzeugt mit Geschäftsmodell Hass geht nicht und Hatefluencer geht schon. Was mich auch nicht überzeugt hat, ist, es ging ja auch noch so ein bisschen um die Frage, besteht ein Wettbewerbsverhältnis, ja oder nein? Und das fand ich beim Thema Influencer so ein bisschen weird, weil die verdienen ja Geld mit ihren Accounts. Und übrigens auch das Finanzamt ist der Auffassung, das ist ein Beruf. Und deswegen denke ich, warum ist das kein Wettbewerbsverhältnis?
Ja, genau. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Kann die Begründung des OEG auch überhaupt nicht nachvollziehen. Die ist wirklich bestenfalls abwegig, sonst kann man das gar nicht sagen, dass da schon keine geschäftsähnliche Handlung vorliegen soll. Ich weiß nicht, ob es bei solchen älteren Richtern dann daran liegt, dass sie das noch nicht verstanden haben, aber eigentlich haben die genug damit zu tun. Also das muss man sich natürlich im Detail eigentlich durchlesen. Ist jetzt immer kritisch, wenn man das so vereinfachend hier in so einem Podcast mal eben raushaut. Aber natürlich stehen die sich im Wettbewerb gegenüber. Und natürlich ist der Vorteil des einen auch durchaus der unmittelbare Nachteil des anderen. Ja, er formulierte das OLG in die Entscheidung hinein so ein bisschen, boah, sie könnten sich jetzt gar nicht vorstellen, dass das so schädlich wäre, weil das wäre doch für beide nützlich. Dem ist sehr oft nicht so. Auch bei den Dingen bei TikTok, wenn es um die Geschenkeverteilung geht. Ne? Auch da habe ich gerade einen sehr spannenden Fall. Da werden wir auch demnächst eine interessante Schadensersatzklage lostreten. Wenn du da massiv diffamiert wirst und dir wirklich üble Dinge unterstellt werden, dann kann es durchaus sein, dass sich sehr lukrative Spender, die sich in deinem TikTok-Umfeld befinden und dir regelmäßig dicke Geschenke machen, das geht ja tatsächlich im Jahr locker in sechsstellige Beträge rein. Ne? Das sind ja unfassbare Summen, die da von irgendwelchen Big-Spendern an irgendwelche Streamer rausgehauen werden. Dann kann es sein, dass du die verlierst. Also verlierst du plötzlich jemanden, der dir sonst im Jahr 100.000 Euro an Geschenken gemacht hat. Das sind wirklich Summen, da musst du mich am Anfang auch erstmal hinsetzen, als ich gesehen habe, was die Leute da geschenkt bekommen. Die haben Einkünfte von locker über 10.000 Euro pro Woche. Und das sind jetzt keine irgendwie hochqualitativen, hochwertigen Streams, sondern das ist eigentlich ziemlich lässiges Rumgelaber. Aber da gibt es eben auch sehr viele irgendwie zum Teil, ich weiß nicht, was es sind, einsame Spender, die irgendwie ihr Geld loswerden wollen. Also Leute, die viel geerbt haben und die dann einfach spenden. Aber jedenfalls, um zurückzukommen zum Wettbewerbsrecht, das hat tatsächlich Konsequenzen. Es ist eben nicht so, dass die, wenn du jetzt eine größere Bubble gegen dich hast, die in einer Tour hetzt, dann führt es bei Influencern eben nicht dazu, dass denen das nützt, sondern da die ja häufig eine Agentur haben, die Agentur ja die Werbeaufträge holt, verlieren die einfach Werbeaufträge. Weil die Kunden,
klar,
die Unternehmen, die sich gedacht haben, Mensch, ich werbe mit denen, sagen, nee, das ist mir jetzt zu heiß hier. Und das war auch bei Shoyoka ganz klar der Fall. Das wohl, also du bist dann einfach irgendwann nicht mehr attraktiv, wenn du da so im Feuer stehst. Deswegen, hier liegt ganz klarer Wettbewerb vor. Landgericht Frankfurt hatte das übrigens auch in so einem Satz in der mündlichen Verhandlung, hat die vorsitzende Richterin das da noch gesagt. Ja, ich glaube übrigens, nach Wettbewerbsrecht vor dem Sachlichkeitsgebot ist das sowieso alles unzulässig, was die hier machen. Woraufhin ich sagte, ja, genau. Deswegen müssen alle unsere Unterlassungsansprüche durchgehen. Hat sie aber dann in der Entscheidung gar nicht mehr aufgegriffen. Und das OLG ist dann jetzt, hat das durchaus aufgegriffen, weil wir es dann nochmal vorgetragen haben und hat dann gesagt, nee, hier liegt schon irgendwie keine geschäftsähnliche Handlung vor. Ja, die verdient damit auch Geld, aber ein paar Sachen, hat sie ja selber gesagt, macht sie auch irgendwie ehrenamtlich. Na, da hatte Shoyoka auch tatsächlich dieses Wort selber in den Mund genommen, was natürlich Blödsinn war, weil mit ehrenamtlich hat das ja nichts zu tun. Also das muss man als Richter natürlich dann auch sehen. Das war ja sozusagen die Äußerung eines Laien. Ne? Aber faktisch war ja klar zu sehen, dass es eine kommerzielle Streamerin, die seit Jahren Geld damit verdient. Ja? Und die anderen verdienen Geld, indem sie sich an ihr abarbeiten. Und wir haben auch die ganzen Belege geliefert, woraus sich ganz klar ergab, dass die das auch selber alle so sehen. Also war jetzt nicht so, dass ihre Hater das nicht wüssten, was sie da tun. Ja, also gerade der Huch, der ist auf den Zug von KuchenTV nur aufgesprungen, weil er gesehen hat, wie gut das bei dem KuchenTV funktioniert. Und also hat er da auch mitgemacht.
Okay. Ja, ich finde es rechtlich, wie gesagt, super spannend. So den Rest bin ich ehrlich. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich krieg sowas immer nur mit, wenn es bei Böhmermann war. Weil ich versuche privat nicht so viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen. Ich muss es ja schon beruflich tun. Auf jeden Fall, das fand ich rechtlich wirklich ganz, ganz spannend. Und für alle, die das im Detail wissen wollen, verlinke ich nochmal ein bisschen was zu den Entscheidungen. Dann könnt ihr das selber ein bisschen nachlesen. Du machst aber ja nicht nur solche.
Böhmermann hat ja übrigens eine coole Sendung gemacht dazu. Ne? Der hat ja, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Der hatte diese eine Sendung über die Shoyoka-Thematik gemacht. Das war wirklich mega witzig, weil er sich ja dann quasi selber nochmal im so klassisch die kleinen Streamerfenster unten in die Ecke gesetzt hat und sich selber kommentiert hat. Die Sendung kann ich auch jedem nur empfehlen. Neo Magazin Royal, diese Folge muss man mal gesehen haben. Dann sieht man auch, was das wirklich für ein albernes Geschäft ist. Ich gucke mir das sowieso auch privat alles gar nicht an, halte mich wirklich fern davon, da habe ich beruflich so viel mit zu tun. Das interessiert mich privat null, was da irgendwelche Leute irgendwie in Livestreams erzählen, die ja teilweise 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden dauern. Ne? Auch übrigens ein Problem für die Mandanten, Offenen, dass man das ja irgendwie prüfen muss. Ne? Also und es ist ja sogar anwaltlich durchaus gefährlich, wenn man den Mandanten ansagt, hier, ich kann mir jetzt nicht 7 Stunden angucken, suchen Sie mir mal die Sachen raus, die Sie für angreifbar halten.
Ja, weißt du ja nicht, das, ob...
Genau, dann hast du das Kontextproblem. Ne? Du musst ja eigentlich dir den Kontext angucken. Also in den meisten Fällen, das ist jetzt eher die Ausnahme, dass es so extrem lang ist, aber haben wir in diesen Fällen ja auch gehabt. Und da hast du dann wirklich Gewissensbisse, weil du kannst ja jetzt nicht allen Ernstes da 7 Stunden den Stream angucken und den Mandanten das abrechnen.
Nee, aber du kannst zweifache Geschwindigkeit, dann sind es nur 3,5.
Ja, ist immer noch schlimm genug. Das werden die bei unserem Stundensatz, fänden die das auch nicht lustig.
Ja, aber es ist immerhin, es sind dann immerhin nur 50%. Ja, dass die so lang gehen, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie gesagt, ja, irgendwie nicht meine Mail. Aber ich werde mal gucken,
wie lange die sich da tummeln können.
Ich werde mal gucken, dass ich die Folge von Böhmi mal verlinke.
Findest du auf unserer Website. Ich habe das damals auch mal da verlinkt.
Ah ja, guck.
Dann so, ich habe ja mal einen Artikel darüber geschrieben und dann habe ich das natürlich auch erwähnt, weil bei der Sendung habe ich selber gesessen und habe mich köstlich amüsiert, weil er das einfach echt cool rübergebracht hat insgesamt.
Ja, ich habe es auch gesehen. Ich fand es auch ganz gut. So bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. So, okay. Aber du hast ja nicht nur solche Themen, sondern du bearbeitest noch super viele andere spannende Sachen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Du machst ja auch ganz viel Gestaltung, Verhandlung von Verträgen, Agenturverträge, Managementverträge und, was ich gesehen habe, auch Sportlerverträge, auch international, Sponsoring, Lizenzen und so weiter. Gibt's da irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten, die du uns im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht berichten darfst? Weil ich versuche ja immer Werbung zu machen fürs Jurastudium und so ein bisschen den Lauschern zu zeigen, was man alles Cooles machen kann.
Ja, kann man aber auch durchaus abstrakt erzählen. Also ich persönlich finde Vertragsgestaltung mit das Spannendste überhaupt, weil du da eben nicht nur als Jurist gefragt bist, sondern einfach auch Ideen haben musst. Also die Anwälte, die gute Vertragsgestalter sind, die können sich einfach gut in das jeweilige Geschäftsmodell hineinversetzen und idealerweise finden die dann bei der Vertragsgestaltung noch zu regelnde Sachverhalte, an die der Mandant selber gar nicht gedacht hat. Das ist eigentlich die große Herausforderung, dass du deinen Mandanten da wirklich so gut berätst, dass du an die Dinge denkst, an die er gar nicht gedacht hat. Und das macht mir tatsächlich da am meisten Spaß. Insofern finde ich eigentlich, ich bezeichne das immer so, das als Hochreck, also der Anwalt, der ein guter Vertragsgestalter ist, der muss alles andere schon sowieso können. Die Leute, die jetzt vor Gericht, hast du ja ganz oft dieses Thema streitig, unstreitig, ne? Das ist alles relativ verschult, auch in den Äußerungssachen, da kommen immer wieder die gleichen Zitate auch von den Gerichten, das ist alles schon so gähn. Weißt du schon alles, was kommt, aber Vertragsgestaltung kann dann doch auch nicht immer, aber auch sehr oft wirklich herausfordernd sein, weil Leute mit ganz neuen Ideen zu dir kommen und dann mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten wollen und dies und das. Man muss alle möglichen Risiken abdecken, überlegen, wie du das Ganze konstruierst. Das macht richtig Spaß.
Es klingt auf jeden Fall vielfältig. Und was du noch machst, das finde ich auch ganz spannend, Startup-Beratung machst du ja auch. Shop-AGB, Anmeldung internationaler, nationaler Marken. Heißt, du bietest irgendwie Startups auch so ein Stück weit eine All-in-One-Lösung bei dir an. Was sind so die meisten Dinge, die sich da so Marke, Shop, Gesellschaftsverträge, was sind so die Hauptthemen?
Genau, ja, tatsächlich Marke sehr oft, wobei man da auch durchaus öfter mal sagen kann, hey, jetzt macht doch erstmal, ihr braucht jetzt noch nicht direkt eine teure eingetragene Marke, jetzt guckt erstmal, ob ihr überhaupt die Beine kommt. Dann ist es aber natürlich ganz oft eigentlich basic auch das Vertragsthema. Ja, die Leute sind ja meistens mehrere immer, die was zusammen machen, die sich dann noch nie so richtig Gedanken gemacht haben, wie sie eigentlich miteinander arbeiten wollen, auf welcher Basis. Und die sind natürlich immer alle auch Freunde am Anfang und man muss ihnen als Anwalt dann immer beibringen, dass sich das vielleicht auch mal ändern könnte und man diese Dinge auch alle schon x-fach erlebt hat, wie sich das nachher geändert hat und wie sich eben am Geld dann die Freundschaft leider doch geschieden hat. Und dass es deswegen wichtig ist, vernünftige Regeln miteinander zu vereinbaren, auch wenn man jetzt gerade glaubt, dass das gar nicht notwendig sei.
Ja, ich finde es auf jeden Fall super vielfältig, was du machst. Da sind super viele spannende Themen dabei. Das heißt, es stellt sich zwangsläufig natürlich für viele, die jetzt zuhören, die Frage, Mensch, kann ich da vielleicht eine Station absolvieren oder ein Praktikum machen? Ich weiß, dass das so ist, weil du bildest nämlich seit über 20 Jahren schon Referendarinnen und Referendare aus. Ich weiß, du hast auch wissenschaftliche Mitarbeitende, Praktikanten, Praktikantinnen. Du hast dazu einen sehr, sehr geilen Text auf deiner Homepage. Die verlinke ich natürlich auch. Und da habe ich gelesen, das fand ich so nett. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Bei uns arbeiten sie eigenverantwortlich an konkreten Fällen. Sie gehen mit zu Gericht. Und wir ermöglichen ihnen, wenn gewünscht, eine aktive Teilnahme am Prozess. Eigenverantwortliches Arbeiten wird geschätzt und gefördert. Wir bereiten Sie nicht nur, und jetzt hingehört, liebe Lauscher, auf Ihr Examen, sondern auch auf Ihr Berufsleben vor. Kollegiales, lockeres Umfeld sind bei uns nicht nur Fassade, Getränke und Kickern gehören dazu. Mich hattest du damit in der Tasche. Ich bin nur leider zu alt, um eine Referendarstation bei dir zu machen. Was mich daran interessiert, was meinst du mit, du bereitest die Referendare schon aufs Berufsleben vor?
Die Herausforderungen für die Klausuren sind ja ganz andere als später fürs Berufsleben. Bei den Klausuren stehst du ja unter einer relativ unnatürlichen vor einer relativ unnatürlichen Hürde, nämlich in einem kurzen Zeitraum einen Fall lösen zu sollen mit von dir tendenziell vorher auswendig gelernten Wissenswerkzeugen. Und das wird später in der Praxis nie wieder so sein. In der Praxis wirst du immer alle Zeit der Welt haben, du hast alle Kommentare, du kannst die Sachen 5-mal nachlesen. Da kommt es viel mehr darauf an, dass du den Sachverhalt ordentlich zusammenkriegst und den kriegst du eben, auch da unterscheidet sich ja der gute vom schlechten Anwalt, den kriegst du eben nicht immer direkt vom Mandanten, sondern du musst in der Lage sein, die schlauen Fragen zu stellen und zu erkennen, wo vielleicht hier noch was fehlt und wo Risiken noch stecken können. Das musst du alles vorher sehen. Und dann kommt noch das große Thema Gebühren dazu und überhaupt, die rechne ich mal ab, wenn die mal irgendwann da Anwälte werden wollen. Die wissen alle überhaupt gar nichts. War bei mir übrigens auch so. Hat mir nie einer beigebracht, wie das eigentlich geht. Ich hatte dann damals das Glück, dass ich ein paar Studienkollegen hatten. Die waren dann schon irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder 2 Jahre Anwälte und waren irgendwo. Und dann konnte man die mal anrufen und sagen, hör mal, wie geht denn das hier eigentlich? Ist mir gar nicht klar. Und dann hat man da mal drüber geredet oder sich abends auf ein Bier getroffen und mal so ein paar verschiedene Konstellationen ausgetauscht. Aber da lege ich eben auch größten Wert darauf, dass die A, wirklich den Umgang auch mit Mandanten lernen. Also bei mir dürfen Referendare auch in Mandaten, an denen sie arbeiten, dürfen sie durchaus mit Mandanten, wenn ich sie dafür in der Lage halte, aber die meisten sind es, mit Mandanten telefonieren und zum Beispiel solche Sachverhaltsaufklärungen betreiben. Na, die besprechen das vorher mit mir und dann sagen hier, ich glaube, mir fehlt das und das, ich brauche das als Info. Und dann gibt's von mir den Hinweis, okay, dann ruf jetzt an, klär das und besorg die Sachen. Ja? Und dann wertest du die aus und dann kommst du wieder. Und ich lasse die Leute tatsächlich eben wirklich an Fällen arbeiten und sie sonst auch erstmal alleine hinkriegen und dann mit einem Ergebnis zu mir kommen. Also bei mir gibt's keine Aktenschlepperei und solche Dinge, sondern wirklich ernsthafte Arbeit am Fall. Und das Feedback war auch sehr schön, was ich in den letzten 20 Jahren immer bekommen habe, dass wirklich sehr viele Leute gesagt haben, sie hätten in keiner Station so viel gelernt wie bei mir. Und auch viele meiner Leute sind tatsächlich Rechtsanwälte geworden. Und ein sehr interessantes Lob habe ich mal zuletzt bekommen von einer Anwältin, die jetzt in einer anderen Kanzlei in Köln arbeitet, die dann berichtete, dass auf der dortigen Partnerversammlung gesagt worden sei, ja, dass man sie hier verpflichtet habe, das sei ja super. Weil die ganzen Leute, die bei Müller-Römer ausgebildet werden würden, die hätten wirklich immer ein Top-Niveau. Die könnte man eigentlich blind nehmen. Das fand ich dann auch sehr nett.
Das ist super cool. Und lass mich raten, wahrscheinlich bringst du beim Thema Gebühren auch bei, hey Leute, nehmt mal einen Vorschuss?
Ja, natürlich. Das ist Geld ist tatsächlich ein ganz lustiges Thema. War es auch immer bei den Anwälten, die ich dann mal angestellt habe. Das ist sehr schwierig am Anfang, seine eigene Dienstleistung tatsächlich zu verkaufen. Also die Hürde ist irgendwie sehr groß. Ich hatte das Problem nie. Da bin ich dann wahrscheinlich tatsächlich eher dieser Unternehmertypus. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, aber ich fand das immer völlig klar, dass ich natürlich Geld dafür bekomme und auch jetzt nicht irgendwie super wenig, sondern mich an dem orientiere, was die anderen auch dafür nehmen, wenn ich die Leistung auch erbringe. Und viele haben damit aber echte Schwierigkeiten, das mal auch schon alleine nur zu vermitteln, dass man hier so und so viel pro Stunde will und so weiter. Also da muss ich auch immer sehr intensives Coaching betreiben.
Ja, ich glaube, da haben wir beide vielleicht einen Vorteil. Also abrechnen konnte ich auch nicht nach dem Referendariat. Ich habe als erstes ein Gebührenseminar gebucht, weil ich bin ja nicht blöd. Aber mein Vater hat mir eine ganz wichtige Sache mit auf den Weg gegeben, nämlich Vorschüsse nehmen. Und ich glaube, dein Vater hat dir ja auch so einen Spruch mit auf den Weg gegeben, ne?
Ja, da war der lustige Spruch, den ich am Anfang nicht ganz kapiert habe. Der größte Feind ist dein eigener Mandant. Und das hat sich dann aber im Laufe des Berufslebens doch immer mal wieder gezeigt, weil es eben tatsächlich sehr seltsame Mandanten gibt, die dir dann nachher, der krasseste Fall war wirklich auch mal in einem Erfolgsfall, wo ich jemanden wirklich sechsstellig Geld reingeholt habe in einer relativ schwierigen Situation, der dann nachher mich nicht nur bei der Kammer angezeigt hat, weil er meine Honorarvereinbarung angreifen wollte, sondern mich sogar noch über einen Anwalt hat verklagen lassen, weil er das Zeithonorar zurückhaben wollte, weil in dem Fall das Zeithonorar, weil das Verfahren sehr lange gedauert hatte, viel höher war und viel aufwendiger war als das RVG-Honorar. Und dann hat er tatsächlich versucht, das Geld zurückbekommen. Ist ihm nicht gelungen, war alles safe, aber das sind schon krasse Erlebnisse.
Ja, vielleicht an unsere Lauscher da draußen, die nicht zur Jura-Bubble gehören. Das klang jetzt hart, so ist es nicht gemeint. Der Mandant ist natürlich nicht unser Feind, sondern im Idealfall kommen wir sehr gut mit ihm aus. Wir sind nur so ein bisschen nachtragend. Ich hatte so einen Fall auch schon. Ich habe alles erstritten, was gewünscht war. Und hinterher, ich wurde noch Dankesbrief bekommen, aber meine Gebühren nicht. Also da ist man dann halt so ein bisschen nachtragend. Und leider ist, wie in anderen Branchen auch, nicht bei jedem Mandanten, nicht bei jedem Kunden die Zahlungsmoral selbst im Erfolgsfall so, wie sie sein könnte.
Wo man wirklich aufpassen muss, wenn Mandanten dir während des Mandates unfassbar viel Lob spenden und sagen, du bist der großartigste, der beste Anwalt, den ich je gehabt habe, dann muss direkt eine rote Warnlampe angehen. Das sind erfahrungsgemäß genau die, die nachher Probleme machen. Ja, und generell muss man eben als Anwalt aufpassen, weil die Rechtsprechung sehr streng ist, sowohl bei der Haftung als aber auch gerade bei der Honorarvereinbarung. Ne? Also da, ich habe auch schon interessante Termine gehabt, interessante, schockierende Termine, wo eben einem dann auch die Richter, da gibt's eben einige, nicht alle, aber einige gibt's, die dann sich sowieso denken, ach, die verdienen sowieso alle hier viel zu viel, die Anwälte. Boah, jetzt hat der hier irgendwie 20 Stunden abgerechnet und dann sagte der, naja, 6 Stunden hätten ja auch gereicht. Ich sage, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn eigentlich darauf? Wir haben hier 20 Stunden abgerechnet, weil wir 20 Stunden daran gearbeitet haben und das war auch so aufwendig, wir haben Ihnen das auch alles dargelegt. Boah, ich finde, da hätten auch 6 gereicht. Und dann macht er ein Urteil und sagt und streicht ihm das Honorar da weg. Ne? Und dann können Sie schon wieder überlegen, gehe ich jetzt in die nächste Instanz oder ist es mir zu blöd? Ne? Also das ist, auch da erlebt man krasse Sachen.
Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig und ich finde, dass man es von außen, wenn man den Job nicht selber gemacht hat, auch nicht nachvollziehen kann. Und vor allem, es sieht auf dem Papier manchmal der Stundensatz einfach so krass aus. Aber du hast ein Unternehmen, du hast Personal, das du bezahlen musst. Das ist da alles mit eingepreist und vor allem deine Haftung. Und die ist ja auch nicht ganz ohne. Genau. Da muss man ja auch immer mal...
Wie gesagt, die Rechtsprechung ist sehr streng. Also man muss immer sehr darauf achten, dass man seine Mandanten da wirklich über alle Aspekte aufklärt. Da sind wir auch extrem pingelig und das im Idealfall eben auch alles schriftlich macht, immer eine E-Mail schicken, wo drin steht, wie wir ihn schon mitgeteilt haben, weil das ist bei den schwierigen Mandanten natürlich nachher das Thema, dass die dann gerne mal behaupten, das haben sie nie gesagt. Und dann ist es gut, wenn man einfach an seinen E-Mail-Account guckt und sagt, doch, hier, Mail vom 25. September, 17.30 Uhr. Genau da habe ich Ihnen das geschrieben.
Ja, und ich glaube, wo sich viele Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen auch vermeiden lassen, wenn du von Anfang an mit dem Mandanten richtig ausführlich kommunizierst, transparent kommunizierst, was wird was kosten, wie läuft das weiter. Das waren die häufigsten Beschwerden, die ich bei der Kammer hatte, dass die
Mandanten in jedem Fall
dann einfach
auch
überrascht waren.
Ja, aber es gibt eben tatsächlich leider auch relativ viele, die, also es gibt ja auch so skurrile Aussagen oder Beispiele, dass man das alles vorher erklärt hat. Die haben die Honorarvereinbarung unterschrieben, alles fein und dann kommt die erste Abrechnung und dann stehen da eben auch die Telefonate drin, auch wenn die mal 20 Minuten oder 40 Minuten gedauert haben, stehen die natürlich drin, das ist ja effektive Beratungstätigkeit. Und dann rufen die an und sagen, was das denn jetzt sollte hier mit den Telefonaten? Telefonate seien doch umsonst. Hätten sie immer gedacht. Ich sag, wie kommen sie denn darauf? Es steht auch in der Honorarvereinbarung ja explizit sogar drin. Wie kommen sie denn auf die Idee, dass es umsonst sein sollte? Das ist meine Lebenszeit, die ich hier investiere, um Sie zu beraten, natürlich sind die nicht umsonst. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, da mittlerweile immer noch mal was zu sagen. Schon bei der Eingangsbelehrung, wenn man mit denen über die Vereinbarung des Honorars redet, schon zu sagen, übrigens, davon sind E-Mails, Telefonate alle umfasst. Wenn Sie mich also 5-mal anrufen und mit mir 5-mal eine Stunde diskutieren wollen, weil sie irgendwas am Schriftsatz ändern wollen oder mir noch irgendeine Geschichte erzählen wollen, dann kostet das 5 Stunden.
So ist das. Und ganz ehrlich, ich habe gerade eine Abrechnung bekommen von meinem Zahnarzt. Ich war bei der Zahnreinigung und dann habe ich einen Posten da drin, den ich mir nicht erklären konnte. Und da stand dann irgendwie Aufklärung und Beratung. Ich weiß es gar nicht mehr, schlechten Gewohnheiten oder irgendwas. Und de facto wurde mir erklärt, welche Größe von Zwischenbürsten ich am besten verwenden soll und welche Zahnseide. Das ist ein Posten mit 25 Euro in meiner Rechnung. Ja, der hat auch gekostet.
Dann lache ich auch immer drüber. Gerade bei diesen kleinen Sachen, ne? Wenn du nur so 3 Minuten beim Arzt bist, dass die dann immer für lustige Gebührentatbestände abrechnen. Da kommen ja durchaus auch mal gerne 50, 70 Euro zustande. Wenn du das als Anwalt machen würdest, da springen deine Mandanten direkt aus dem Hemd. Ja,
krass.
Für 3 Minuten gibt's ja wohl nicht.
Deswegen sag ich immer, es ist mein Motto, wenn ihr euch über eure Gebührenrechnung des Anwalts aufregt, guckt mal eure Zahnarztrechnung an. Da steckt wirklich was drin. So ist es. Wir haben ja jetzt die Referendare, die stehen jetzt alle bei dir sowieso schon Schlange, aber wenn sie das jetzt hier gehört haben, setz mal noch einen drauf. Du hast einen Tischkicker im Büro?
Ja, klar. Unbedingt.
Ja, klar, selbstverständlich.
Aber das haben sogar relativ viele Kanzleien, muss man sagen. Also das hat sich dann irgendwann doch, hatte sich doch irgendwann durchgesetzt, dass das eine recht gesellige Geschichte ist und man da richtig Spaß haben kann. Und das muss man ja auch mal haben. Also das Ganze ist ja schon manchmal anstrengend genug und da muss man auch einfach schauen, dass das Ganze hier Spaß macht. Also ich stehe ja auch grundsätzlich keinem bei der Ausbildung im Weg. Da gibt's ja auch völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Manche wollen bei der Anwaltsstation am liebsten 5 Monate tauchen, andere 2 und andere gar nicht. Ne? Die wollen am liebsten 5 Tage die Woche in der Kanzlei arbeiten und andere sagen, maximal 2 würde mir aber auch ausreichen. Und da richte ich mich auch grundsätzlich nach den Referendaren, weil wenn die jetzt hier sind und keinen Spaß haben, dann bringt das auch nichts. Und insofern, wenn einer tauchen will, dann darf er natürlich auch tauchen.
Ich finde das immer ein bisschen schade, weil die Chance, in so viele unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern, kriegst du später nie wieder. Und
ich denke auch mal.
Ja, deswegen.
Aber diese Prüfungen, die Staatsexaminer, sind ja nun einfach auch mal hart. Das muss man ja auch zugeben. Das habe ich auch selber so empfunden. Also das ganze Studium, die Klausuren, das war alles noch easy going. Die beiden Staatsexaminer, die waren schon hart, das war anstrengend und da kann eben nicht jeder so ganz lässig mit umgehen. Da hat einfach jeder eine andere Vorgehensweise und der eine muss sich eben ein bisschen mehr vorbereiten und der andere ein bisschen cooler und denkt sich, nützt mir sowieso nichts. Das war eher so meine Methode, ne? Weil man ja immer mitbekam, die gerade sind vorbereitet, da kommen nachher so super skurrile Klausuren. Du musst einfach gucken, dass du gerade die richtigen Werkzeugschlüssel in der Tasche dabei hast, um diese Fälle dann lösen zu können, aber du wirst dich dann nur begrenzt darauf vorbereiten können.
Absolut, und das war einfach brutal. Also ich fand's wirklich brutal und du hast einfach Angst, weil vielleicht alles für den Arsch war. Also die ganzen Jahre.
Habe ich auch nachher noch witzigerweise drüber geträumt, ne? Noch Jahre nach dem Examen gab es ab und zu mal so einen Traum, obwohl ich, wie gesagt, keine große Prüfungsangst hatte und da eigentlich ganz cool war. Trotzdem weiß ich, dass ich 1 oder 2 Mal noch danach geträumt habe, Scheiße, du bist durchgefallen, du bist gar nicht Anwalt. Und dann wachst du irgendwie danach auf und denkst, also Quatsch, bist du schon seit 10 Jahren Anwalt, was soll denn das?
Ja, siehst du, ich bin auch jemand, ich habe eigentlich überhaupt keine Prüfungsangst, aber ich fand schon, das war ein traumatisierendes Erlebnis. Also ja, muss man einfach sagen, wie es ist. So, wenn ich jetzt Bock habe, bei dir meine Station zu absolvieren, initiativ bewerben oder wie mache ich's?
Ja, immer initiativ bewerben. Wir haben da so viele von, einfach kommen.
Dann guck mal
beim Vorstellungsgespräch muss ich auch mal ein bisschen beschnuppern. Passt einfach nicht jeder zu jedem. Und ich gucke mir die Leute da schon immer persönlich an. Aber ich glaube, ich habe nach dem Vorstellungsgespräch, ich habe noch nie einen aussortiert nach dem Vorstellungsgespräch, aber da die Konkurrenz in Köln auch groß ist, wurde auch unsere Kanzlei schon mal aussortiert und die sind dann eben doch zu einer anderen Kanzlei gegangen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja. Also guck mal in die Shownotes, da ist alles verlinkt. Jetzt muss ich natürlich ganz kurz noch wissen, weil wir schon beim Tischkicker waren, wie wird man Interimspräsident des FC Köln? Wie kam es dazu?
Ich bin seit ewigen Zeiten schon FC-Mitglied und schon begeisterter Fußballanhänger, vor allem eben meines eigenen Clubs. Und habe dann irgendwann, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich so ungefähr 40. Da bin ich ja mal zu den typisch für einen Jurist, auch zu diesen Mitgliederversammlungen gegangen, weil ich mir dachte, naja, wenn ich schon Mitglied bin, muss ich ja irgendwie mal hingehen, mir das mal angucken. Dann habe ich immer festgestellt, boah, das ist ja Horror, wie das da abläuft. Und habe dann da irgendwann mal eine Brandrede gehalten, als wir gerade mal wieder 4-0 gegen Gladbach verloren hatten und wieder auf Abstiegsplatz standen und Wolfgang Overath dann da irgendwas herumschwadronierte. Und dann habe ich gesagt, so geht das doch hier nicht. Das muss man doch mal besser machen und man muss hier mal ein vernünftiges Konzept haben. Und dann habe ich ein paar Mitstreiter gefunden, dann haben wir eine Oppositionsbewegung gegründet. Und das haben wir dann auch recht clever angestellt alles, haben eine neue Satzung entwickelt, also haben nicht nur gemeckert, sondern wir haben mal positiv was angeboten und sind damit dann so weit gekommen, dass nicht nur der alte Präsident zurücktrat wegen mir, was er gar nicht hätte tun müssen, weil ich auch mit dem gerne geredet hätte, aber er wollte nicht, sondern dass dann das neue Präsidium quasi weitestgehend den Entwurf, den ich da gemacht habe, in die Tat umgesetzt hat. Und so habe ich so ein bisschen die Demokratie beim ersten FC Köln eingeführt. Und später wurde ich dann auch selber in dem Aufsichtsrat Vorsitzender. War das einige Jahre. Dann kam es irgendwann dazu, dass ein Präsident zurücktrat aus dem Vorstand, weil sich mit seinen beiden Kollegen überworfen hatte. Und dann war satzungsgemäß der Aufsichtsratsvorsitzende der Nachrücker auf den Präsidentenstuhl. Und so bin ich da hingekommen.
Auf jeden Fall, ja, schräge Geschichte. Ist ja auch nicht ganz ohne Öffentlichkeit abgegangen, nee. weil du, ich hab's gesehen online, weil du jemand bist, das schimmerte vorhin an der einen oder anderen Stelle schon ganz dezent durch. Du jemand bist, der ein Freund des offenen Wortes ist und dem Haltung sehr wichtig ist und ja, damit kann nicht jeder umgehen. Ich wollte tatsächlich noch über das Thema Haltung sprechen. Ich komme gar nicht dazu, weil das hast du vorhin schon alles abgefrühstückt. Das heißt, jetzt, Stefan, jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema. Aha. Ich muss ein bisschen mit der Tenere nach St. Petersburg. Wie kamst du drauf? Wie war's?
Ja, weil ich bin halt schon seit Anbeginn begeisterter Mopedfahrer, habe mir eigentlich ziemlich direkt nach meinem Führerscheinerwerb Motorrad gekauft und die wurden dann auch immer größer und es waren Enduros und dann wollte ich natürlich eine Tenere haben. Das war damals schon so der Gipfel dessen, was man da haben konnte. XT600 Tenere von Yamaha. Und dann bin ich durch ganz Europa gefahren. Schottland, Irland, Italien, Frankreich, Osteuropa, überall rumgekurft und dann fiel eben irgendwann der eiserne Vorhang. Also so alt bin ich ja denn auch, dass ich das noch anders erlebt habe. Und dann war es natürlich spannend, okay, cool, jetzt kann man ins Baltikum fahren und man kann nach Russland fahren. Und da habe ich direkt mit einem Kumpel damals entschieden, komm, das machen wir jetzt sofort. Da müssen wir sofort hin. Das ist ja mega interessant. Da ist ja kaum noch einer unterwegs bisher. Und dann sind wir kurzerhand das Moped gesprungen, losgefahren und sind dann dahin gefahren. War manchmal dann recht kalt da, also weiß ich noch. Irgendwann sind mir mal fast die Hände abgefroren. Und da habe ich tatsächlich die Handschuhe ausgezogen und die auf den glühend heißen Motor gelegt, um überhaupt wieder Gefühl reinzubekommen. Hat aber funktioniert. Und einmal weiß ich auch, sind wir, glaube ich, in Estland bei irgendwelchen, da war es auch so kalt und hat geschneit. Und dann sind wir da bei irgendwelchen, bei einem Bauernhof einfach, wir konnten nicht mehr, weil es echt zu kalt war, angekommen. Und dann öffnet uns da diese Bauern die Haustür und schlugen direkt die Hände über den Kopf zusammen, weil wir da wohl völlig verfroren ausgesehen hatten. Und haben uns direkt ins Haus reingeholt und an ihren warmen Kachelofen gesetzt und da konnten wir dann wieder ein bisschen auftauen. Das war auch sehr schön.
Ich finde das fantastisch. So weit werde ich es wahrscheinlich nie schaffen. Bei der letzten Reise waren wir 3 Wochen unterwegs, bis ans Nordkap Lofoten. Waren auch.
Ich bin ja nochmal weitergefahren, aber nicht mit dem Moped, sondern mit dem Auto.
Ja,
im Auto
ja, ja,
bin
ja.
Ich 96 von Köln nach Usbekistan gefahren. Das war die gleiche Nummer, weil und wir sind südlich vom Aralsee durch die Sandwüste gefahren, ne? Wo dann die LKW-Fahrer, die wir vorher, da ist keine Straße, ne? Auch kein Weg, da ist tatsächlich echte Sandwüste. Und wir haben das mit einem Peugeot 305 Kombi gemacht. Den haben wir vorher fit gemacht, weil wir alte Schrauber waren. Und sind dann tatsächlich dahin und haben mal gedacht, okay, wir gucken mal. Wir hatten schon auf der Karte gesehen, dass da eine Eisenbahnlinie läuft durch die Wüste. Dann haben wir gedacht, okay, coole Nummer. Wenn das Auto verreckt, aus irgendeinem Grund, fahren wir immer so in 1-2 Kilometer Entfernung von der Eisenbahnlinie, nehmen wir noch Wasser mit und dann setzen wir uns auf die Gleise, wenn es schief geht. Irgendwann kommt da ein Zug. Ne? Eine Woche können wir locker überleben Und dann fahren wir mit dem Güterzug einfach weiter Richtung unserem Ziel. Und es war dann auch tatsächlich so, dass in der Wüste irgendwann die Gangschaltung nicht mehr funktionierte. Und dann kamen wir, aber lustigerweise hatten die Sowjets in diese Wüste an die Bahnstrecke kleine Häuser gebaut, wo echt so ein armer Kerl, der lebte mitten in der Wüste in so einem 20 mal 20 Meter Gebäude an der Eisenbahnstrecke als Bahnwärter irgendwie. Und er hatte aber dann natürlich auch Wasseranschluss da. Und dann konnten wir, wie gesagt, keinen Gang mehr schalten, sind noch gerade so da reingerollt. Dann haben wir natürlich unser Auto untersucht und haben festgestellt, dass die Kupplungsglocke, die haben so kleine Öffnungen. Und durch diese Öffnung war einfach Sand reingezogen in die Kupplung, hat die ganze Kupplung zugesetzt. Da haben wir oben einen Wasserschlauch reingehalten, haben den ganzen Sand ausgespült, danach die Kupplungsglocke abgeklebt und sind schön fröhlich weiter bis nach Usbekistan gefahren.
Das ist so cool. Wird demnächst nochmal sowas bei dir anstehen? Willst du nochmal los?
Ich bin eigentlich permanent unterwegs, aber jetzt diese ganz langen Touren ist natürlich schwierig, wenn du selbstständiger Anwalt bist. Das geht natürlich in dem Maße nicht mehr. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Jahren nochmal so ein Ding gemacht. Da hatte ich Bock auf Kolumbien und bin dann auch, das ist jetzt gar nicht lange her, noch keine 10 Jahre her, also bin ich dann jetzt auch schon ein alter Sack gewesen und bin mit dem Rucksack nach Kolumbien und dann da auch mit dem Bus durchs Land gefahren. Also ganz klassisch Backpacker-mäßig. Also ich war immer mit Leib und Seele Backpacker. Ich war ja auch 4-mal in Indien, habe meine Wahlstation übrigens in Südindien gemacht, in Bangalore, und habe da auch dann eben 4 Monate gelebt. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr gerne unterwegs. Indien auch ein ganz tolles, empfehlenswertes Land, einfach weil das so anders ist. Das muss man mal gesehen haben. Gibt aber eigentlich nur 2 Varianten. Entweder hasst man das oder man liebt es. Es ist einfach sehr arm und sehr dreckig. Und mit dieser Armut muss man erstmal klarkommen. Damit kommen viele Europäer nicht gut klar, weil sie das zu sehr anfasst. Wenn man damit klarkommt, dann ist das natürlich kulturell ganz fantastisch interessantes Land.
Ja. Backpacker bin ich auch, aber nicht per Pedes, sondern ich schnall dann wirklich alles aufs Motorrad. Nur länger als 3 Wochen konnte ich es mir auch noch nicht erlauben.
Ja, ist doch cool.
Irgendwann kriege ich das auch noch hin. Du besitzt übrigens was, wonach ich mir die Finger lecke, ne?
Hä?
Ich bin aber zu klein. Ja, eine Ducati Diavel.
Ach so, okay, ja, gut.
Ja, ja.
Also die Ducati tatsächlich auch relativ groß und also deswegen nur kann ich die fahren. Die meisten Ducatis sind ja für mich alle zu klein. Da sehe ich aus wie der Affe auf dem Fleischschein und kann überhaupt nicht bequem sitzen. Aber der Diavel geht es tatsächlich. Das ist wirklich ein Monstergerät. Das ist ein Geschoss.
Ja, und die gibt's aber noch in der X-Diabel-Variante. Und da werde ich jetzt demnächst mal versuchen, Probe zu fahren, weil das könnte gerade so hinhauen. Die ist deutlich niedriger. Und wenn du den Sitz noch schmaler, mal gucken. Vielleicht ein bisschen abpolstern oder so. So, und jetzt musst du natürlich ganz kurz, wir haben schon echt ein bisschen die Zeit gesprengt. Aber was ich so unglaublich finde, du hast nicht nur beruflich eine unglaubliche Vielfalt an dem, was du machst, sondern du bist ja privat kein Stück anders. Als wir uns so ein bisschen unterhalten haben, ich habe es im Intro schon gesagt, was du alles machst. Downhill, Klettern, wann machst du das alles und wie kommst du drauf?
Also bin ich einfach relativ sportlich und habe mega Spaß daran. Bin einfach auch gerne in der Natur. Klettern habe ich irgendwann mal vor über 30 Jahren angefangen und das ist dann schon so der Hauptsport geworden. Bergsteigen kam natürlich dann dazu. Dann habe ich auch ein paar 4000er gemacht in Europa. Also ja, dann, ich gucke mir auch immer gerne alles an. Ballaffin war ich sowieso immer. Also mein Leben lang habe ich natürlich Fußball gespielt. Dann kam irgendwann noch Basketball dazu. Beachvolleyball spiele ich auch nochmal ab und zu. Golf kostet einfach zu viel Zeit, würde mich auch interessieren, aber ist ja immer direkt ein halber Tag weg. Außerdem mache ich eben so viele andere Sachen noch. Naja, Wakeboarden habe ich jetzt erst relativ frisch angefangen, vor 1,5 Jahren. Das begeistert mich ziemlich, weil das hier einfach einen sehr schönen Kopf-Freimach-Effekt hat. Wenn du hier außerhalb von Köln, gibt's eine schöne Anlage, da ist quasi auch Strand und so und du kannst richtig abschalten. Du fährst mal gerade von mir aus 20 Minuten dahin und hast dein Wakeboard dabei, springst aus Wasser. Bin sowieso sehr wasseraffin, also auch früher viel Wind gesurft und all so ein Kram gemacht, dann kannst du da wirklich in so 2 Stunden Wakeboard fahren, kann ich mich wunderbar erholen von dem Druck, den ich hier schon manchmal am Schreibtisch habe. Ja, und Downhill fahren ähnlich, das haben einfach Freunde gemacht Und ich fand das cool, weil das hat ja was mit Bergen zu tun. Du fährst in die Berge und fährst dann irgendwelche krassen Pisten runter über Steine, macht mega Spaß, legst dich natürlich öfter hin. Ich habe mir leider auch einmal bei einem Sturz beide Handgelenke gebrochen, Trümmerbruch. Das war nicht witzig, ist aber Gott sei Dank gut ausgegangen, weil der Doc, der das repariert hat, wirklich meine Handgelenke wieder gut zusammengebastelt hat, sodass ich auch weiter klettern kann und alles machen kann.
Wie viele Schrauben waren es? Du hattest mir C20, 25?
27 oder so, es waren schon ein paar mehr. Es sind ja so ganz klitzekleine Schrauben, die dir da reindrehen. War schon eine krasse Nummer. War auch jetzt gar kein Harakiri, was ich da gemacht habe. Ich habe da einfach was übersehen sozusagen. Ich bin da über einen Sprung gefahren, von dem ich dachte, dass es ein anderer Sprung wäre. Und da gab es wohl unten eine ganz kleine Markierung rechts oder so. Und an der hätte man sehen können, dass das ein sehr großes Loch dahinter war. Und ich dachte, da ist noch ein ganz kleines Loch dahinter. Das Loch war daran 5 Meter groß. Und dann bin ich in diesem Loch gelandet und wurde dann da bewusstlos gefunden und von den Notfallsanitätern also richtig in so einem roten Sack aus dem Berg rausgetragen. Also das war schon, weil die wussten natürlich nicht, ob ich irgendwie noch Genickbruch habe oder sowas. Das war dann schon krass.
Ja, und was ich richtig krass finde, so einen Sturz hinlegen mit irgendwas zwischen 20 und 30 Schrauben und dann aber nicht damit aufhören. Und was ich auch
krass... Ja, das haben auch viele nach vorne gesagt. Da haben gesagt, du hast echt einen Vollschaden.
Ich finde es toll.
Ist alles kontrollierbar. Das war einfach wirklich ein Fehler, den ich da gemacht habe. Und der wird mir natürlich auch kein zweites Mal passieren.
Ich finde es großartig. Und weil du vorhin gesagt hast, ich, alter Sack, ja, gerade eben noch mal anfangen, ja, mit Wakeboarden. Also so alt kann der Sack nicht sein. Ich finde es ziemlich cool. Und ich mag es auch, wenn Menschen so umtriebig sind. Deswegen, ich finde das faszinierend. Wir müssen zum Schluss natürlich eine Sache unbedingt noch abfrühstücken, sonst nehmen mir die Lauscherinnen und Lauscher das krumm. Und zwar meine Lieblingsrubrik, die drei Ls. Der Buchstabe kann für so vieles stehen, der Buchstabe L. Zum Beispiel für Lieblingschirurgen, Lieblingsanästhesisten, Lieblingsrechtsgebiete. Und bei dir, ich ahne es fast, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, nur Sport oder noch was anderes?
Ich glaube, ehrlich gesagt, Lieblingsfreizeitbeschäftigung, Sport. Ja, tatsächlich. Und draußen sein. Also schon Sport, auch viel mit draußen sein. Also Berge sind schon auch ein unfassbarer Ort, der dich wirklich frei macht. Wenn du aus einem Gipfel hochkletterst oder eine Wand hochkletterst, viele Leute können das gar nicht verstehen und sehen immer nur die Gefahr da drin, die gar nicht so groß ist. Im Übrigen kannst du beim Fußball viel schneller und viel mehr wehtun oder beim Basketball. Aber wenn du das vernünftig machst, aber wenn du dann da oben sitzt am Ende der Wand oder oben auf dem Gipfel aus dem 4000er und guckst über die Alpen rüber, das ist irre. Das ist jede Anstrengung wert.
Das heißt Klettern auf die Eins?
Klettern auf die Eins.
Klettern auf die Eins. Ich finde, also ich bin keine Bergsteigerin, ich kletter auch nicht. Ich war aber schon viel in den Bergen und ich finde es ein sehr erdendes Gefühl, weil Berge dir immer so doll zeigen, wie klein du bist. Ich finde das ein sehr erhebendes Gefühl. Also ich mag das auch sehr, sehr gern. Dann, vielleicht daran anknüpfen. Lieblingsort. Hast du einen Lieblingsort?
Schwierig, aber tendenziell würde ich mal sagen Europa. Weil ich finde, dass tatsächlich Europa auf ja relativ kleinem Raum eine unfassbare kulturelle Vielfalt bietet. Du kannst so toll viel verschiedene Sachen in Europa erleben. Also früher bin ich als junger Mensch auch erstmal weit weggefahren. Immer, ne? Deswegen Indien mit der Transsibirischen Eisenbahn bin ich übrigens auch mal noch gefahren. 1990 nach China, von Moskau dann nach China. Hab dann Europa wirklich erst entdeckt, wo ich jetzt so ein bisschen älter geworden bin, weil am Anfang wollte ich einfach mal weg. Tibet und so war ja auch so ein Traumziel von mir, habe ich ja auch erreicht. Und jetzt bin ich eigentlich überwiegend in Europa unterwegs, weil es einfach so schön ist und so viele tolle, verschiedenartige Orte gibt.
Finde ich ja abgefahren. Ich auch. Ich bin früher so viel gereist, so weit weg. Weltsehen. Und jetzt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich bin auch nur noch in Europa unterwegs. Also im Prinzip alles, was ich auf zwei Rädern erfahren kann, will ich mir angucken. Und ich finde, Europa wird häufig komplett unterschätzt. Und wenn du dir die landschaftliche Vielfalt einfach nur von Norwegen anguckst, das ist ja einfach mal krass. Ja. Oder genauso Slowenien. Ich habe komplett mein Herz an Slowenien verloren. Finde ich so wunderschön. Hat sich bei mir auch so irgendwie rauskristallisiert. mal so ein bisschen mehr das um mich herum angucken. So, ich bin Europäerin und so ein bisschen mehr von Europa sehen finde ich auch ganz geil. So, du machst viel Sport, das heißt, du brauchst immer eine gute Grundlage. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, ganz klar, Sushi. Ich bin, eigentlich muss ich irgendwie Japaner sein, noch irgendwo tief in mir drin. Also ich kann rohen Fisch schon zum Frühstück essen.
Sushi, ist ja, ich schön. Auch.
Ich meine, Japan war, das war echt ein Traum. Ich habe mir auch mal angeguckt vor einigen Jahren, das Land, wirklich auch super spannend, kann ich auch nur empfehlen, weil einfach ganz, ganz anders als viele Dinge, die man gesehen hat. Und dann diese fantastischen Supermärkte in den Bahnhöfen. Du hast ja dieses tolle Japan Rail Ticket, mit dem du durchs Land cruisen kannst, was schon alles mega ist mit den Shinkansen. Und dann hast du aber in den Bahnhöfen riesige Supermärkte, wo es eine unfassbare Auswahl an Sushi und an dem ebenfalls hervorragenden japanischen Bier gibt. Und dann kannst du dich da immer für diese Zugfahrten ausstatten.
Eindecken.
Hab's geliebt. Es war herrlich.
Sushi liebe ich auch sehr. Habe ich auch keinen, also Open-End, ja, kann ich immer essen.
Immer essen, ja.
Ja. Hast du schon Fugu gegessen?
Nee. Das ist dieser Fisch, ne? Der
Kugelfisch, ja.
Der richtig zubereitet werden muss, weil er sonst tödlich giftig ist. Hm. Nee, ich glaube, den habe ich noch nicht gegessen.
Nee, ich auch nicht. Ich frage mich auch immer, wahrscheinlich würde ich es probieren. Ich weiß es nicht.
Ja, klar. Ja, ja.
Na, zumindest würde man glücklich sterben, denke ich. Also von da.
Ja. Ja, von daher. Ordentlich zu. Die würden ja haften dafür. Man nützt dir dann nicht viel, aber unseren Erben.
Nee, ich wollte gerade sagen, aber den, ja, der Familie dann, die hat auf jeden Fall was davon. Lieber Stefan, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Ich hatte super viel Spaß. Ich finde also die Einblicke, die du uns gewährt hast in deinen Arbeitsalltag, wirklich spannend. Ich glaube, da war auch für die Lauscher ganz viel dabei. Und für mich persönlich war es natürlich ist es immer ein Vergnügen, mit einem Kollegen zu sprechen, der Haltung zeigt. Finde ich nämlich heute wichtiger denn je. Und ja, spannend, was du alles machst. Ich danke dir sehr.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Du hast das sehr cool gemanagt, das Ganze, und wirklich auch die richtigen Fragen gestellt.
Danke dir. Und wenn du irgendwann deine Diavel loswerden willst, weil du ihrer überdrüssig bist, ruf mich an.
Mach ich. Versprochen.
Bis denn.
Gut, ciao.